So, ihr Lieben, es ist gut, dass es noch früh am Abend ist. Es könnte sein, dass es ein bisschen länger ist, diese Botschaft jetzt. Wenn ich merke, es wird zu lang, machen wir eine Pause, eine kleine, und dann geht es noch weiter. Ich habe ein Thema auf dem Herzen, was ich als extrem wichtig finde. Und was traurigerweise extrem unterrepräsentiert ist. Ich möchte sprechen heute und lehren aus dem Wort Gottes über geistliche Unterscheidung. Geistliche Unterscheidung entwickeln. Wollen wir mal hier den Test machen? Wie viele von euch können sagen, nicht nur das Thema irgendwo mal erwähnt bekommen zu haben, sondern eine Lehre darüber gehört zu haben. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ich zähle 8 von 80. Vielleicht habe ich 2 übersehen oder so. Also, seht ihr, was ich meine? Lass uns beginnen mit dieser klassischen Schriftstelle zu diesem Thema, Hebräer 5, Vers 14. Dort lesen wir, die feste Speise, also das ist bezogen auf das Wort Gottes, die Lehre des Wortes Gottes, die feste Speise ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Hier sehen wir, dass es Sinne gibt, geistliche Sinne, mit denen wir geistliche Realitäten wahrnehmen können. Wir haben im physischen Leben mit unserem Körper, wir haben 5 Sinne, mit denen nehmen wir Kontakt auf mit der physischen Welt. Ja, wir sehen, wir hören, wir schmecken, wir riechen, wir tasten, wir haben diese Sinne dort, die uns Orientierung geben im natürlichen Bereich. Und hier sehen wir, es gibt auch geistliche Sinne. Die Bibel redet davon, den Herrn zu sehen, die Stimme Gottes zu hören. Paulus sagt, wir sollen ihn suchen, ihn tastend fühlen. Ja, so, es gibt eine Parallelwelt oder eine parallele Erfahrung im geistlichen Bereich, wo man auch Sinne hat, mit denen man Kontakt aufnehmen kann, mit denen man geistliche Realitäten wahrnehmen kann. Das habe ich auf eine sehr für mich wichtige und starke Art und Weise erlebt bei meiner Bekehrung, als ich in großen Nöten war und zum Herrn gerufen habe, oder eigentlich nicht zum Herrn, sondern ich habe gesagt, ist da irgendjemand, der mir helfen kann, der mich kennt und der Interesse hat, mich aus dieser furchtbaren Situation, in der ich war, herauszuholen, hatte ich eine Vision von Jesus. Da stand ich drunter, das ist Jesus, der Sohn Gottes, aber ich wusste, es ist Jesus. Und er hatte, es war so ein Glanz, so eine Majestät, so eine Erhabenheit, ging von ihm aus. Und er hatte seine Hände über dem Erdball, so wie diese Apollo-Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr die mal gesehen habt vom Raumschiff, wo dann vom Mond aus die blaue Erde so im Weltall so ist. Und so war die Erde und die Hände von Jesus waren, also Jesus stand da drüber und die Hände von Jesus waren so über der Erde. Er hat sie nicht berührt, nicht angefasst, aber so schützend und segnend waren seine Hände über der Erde. Und kein Mensch hat es mir gesagt, ich wusste von diesem Moment an, das ist Jesus und er ist Gott und er ist der Retter und ich brauche ihn. Und von dem Moment an hat mich nur eine Frage beschäftigt, wie komme ich zu ihm? Wie mache ich Verbindung mit ihm und wie gebe ich mein Leben ihm? Das war für mich vollkommen klar, ich brauche Jesus, ich brauche Erlösung, wie gebe ich mein Leben ihm? Und ich will das jetzt kurz machen, da waren auch viele Dinge dazwischen jedenfalls, hat dann dieser Jesus angefangen zu mir zu sprechen. Und er hat gesagt, ich soll mich aufmachen und soll dort zu einem bestimmten Gehöft fahren, wo Freunde von mir wohnten, die schon Christen geworden waren und ausgestiegen waren aus der Drogenszene. Und ich soll zu denen fahren und die sagen mir, Und ich habe gesagt, Jesus, du bist hier, du redest mit mir. Du kannst mir jetzt sagen, wie gebe ich mein Leben dir? Also ich wusste, ich muss nur eine Antwort haben auf diese Frage, wie gebe ich mein Leben Jesus? Und er sprach zu mir und sagt, fahr zu den Leuten. Und ich sagte, ja, weil ich war gleichzeitig unter einer enormen dämonischen, satanischen Attacke. Und er sagte immer nur, fahr zu diesen Leuten. Und um die Geschichte jetzt abzukürzen, schlussendlich, ich bin zu diesen Leuten gefahren und habe denen gesagt, ja bitte, beantwortet mir eine Frage, wie gibt man sein Leben Jesus? Und dann haben sie mir das erklärt, wie man das macht. Und dann wollte ich das tun und dieses Gebet sprechen, Jesus, ich gebe dir alles und komm in mein Leben, ich brauche dich und will dir gehören. Und in dem Moment merkte ich, ich konnte den Namen Jesus nicht aussprechen. Mein Mund war wie zugenäht. Ich konnte diesen Namen nicht aussprechen. Und dank sei Gott, die haben gewusst, was mit mir los ist und haben gemerkt, ich brauche ein bisschen Befreiung. Ja, ich war bis unter den Scheitel voll mit dämonischem Zeugs und mein Mund war wie zugenäht. Ich konnte sprechen. Ich sage, Leute, ich kann nicht sprechen. Sie sagen, was meinst du? Du sprichst doch mit uns. Ja, aber diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Ich wollte sagen, Jesus, ich brauche dich. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Ja, mit wird man nicht errettet. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja? Und die wussten, was mit mir los ist. Und sagen, okay, entspann dich, setz dich hin. Die haben mich auf den Stuhl gesetzt. Und dann gingen sie im Kreis um mich herum und beteten in diese seltsame Sprache, die ich nicht verstanden habe. Aber etwas Interessantes ist passiert. Mit dieser Vision und dieser Erfahrung mit Gott war eine Gegenwart da. Die war extrem wohltuend, entspannend, warm, freundlich, lichtvoll. Ja? Und als diese Leute anfingen, in Sprachen zu beten, fühlte ich wieder genau das Gleiche. Ich habe noch nie etwas, ich kannte ja nicht Bibel, ich habe noch nie etwas gelesen über Sprachengebet, wusste auch nichts vom Schwarmgeist. Ich war völlig unbelastet. Ja? Und die beteten in Sprachen und gingen immer so um mich herum, im Kreis, und ich spürte, das ist das ist warme, liebevolle Energie. Und das fühlte sich genauso an wie der Jesus, der die Nacht vorher gekommen war. Und ich habe gesagt, Leute, ich weiß nicht, was ihr da macht, aber macht weiter, das ist gut. Ja, habe ich sie ermutigt. Und dann haben sie immer um mich herum im Kreis gebetet. Und dann an einem bestimmten Moment einfach ist diese geistliche Intensität zu stark geworden und etwas Dunkles, Schwarzes ist wie eine Rakete aus mir rausgeschossen und ich bin auf den Boden gekracht und habe nur Jesus gesehen und Danke, weil dann war noch eine Offenbarung über das Kreuz und über meine Schuld und nur Danke gesagt und das war's und ich war durch und ich wusste, ich bin jetzt zu Hause. So, da habe ich etwas gespürt, was man mit natürlichen Sinnen nicht spüren kann. Und dieses Sprachengebet kommt aus derselben Quelle wie der Jesus, der sich mir offenbart hat. Das ist keine theologische Sache, das ist einfach eine Erfahrungssache. Das wäre ein Beispiel für geistliche Sinne. Und wir alle in der einen oder anderen Weise haben schon solche Dinge erlebt. Es ist in uns drin. Und das Problem ist, dass wir darauf sehr wenig Acht geben und dass wir mehr fixiert sind auf unseren Verstand als auf das Wirken oder das sich bemerkbar machen des Heiligen Geistes in unserem Geist. Und oftmals gibt es Anregungen, Warnungen, Meldungen des Heiligen Geistes oder auch Bestätigungen und unser Verstand macht das zunichte und redet das, überredet das und ist so laut, dass das überdeckt wird. Und deswegen sehen wir hier geübte Sinne oder diese Übersetzung sagt durch Übung geschulte Sinne. Also da gibt es Übungen, die wir tun können. Da können wir lernen, diese Sinne wahrzunehmen oder diese Sinne zu gebrauchen. Und diese Sinne, diese geistlichen Sinne sind dazu da, dass wir unterscheiden. Oder beurteilen. Dieses Wort bedeutet beurteilen, unterscheiden. Und was sollen wir unterscheiden? Das Gute und das Böse. Dieses Böse würde bedeuten etwas Gefährliches, etwas Zerstörerisches, etwas Schädliches, etwas Unheilvolles. Mit solchen Dingen haben wir zu tun und die sollen wir unterscheiden und erkennen. Da sehen wir gleich, also das Böse kommt nicht in der Gestalt, dass das jeder wahrnehmen kann, sondern man braucht geübte Sinne, um das unterscheiden zu können. Ja? Manchmal irgendwie denkt man ja, also wenn der Teufel kommt, das werden wir alle mitkriegen. Ja? Aber die Bibel sagt, der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts und er kann sehr wohl in die Gemeinde kommen und fast keiner bekommt es mit. Es ist möglich. Ja? Und darum brauchen wir diese geübten Sinne. Und die brauchen wir besonders in dieser Zeit und in die Zeit, in die wir jetzt hineingehen, die letzte Zeit, von der die Bibel redet, das eine große Merkmal, das so bedrohlich ist oder gefährlich ist, ist geistliche Verführung. Und wir brauchen Unterscheidung. Jesus sagt es, Paulus sagt es, seht zu, dass euch niemand verführe. Das bedeutet, er sagt, hey, nimm du deine Verantwortung wahr und wenn du die wahrnimmst, wirst du nicht verführt werden. Also Verführung bedeutet nicht, da ist ein übermächtiger Teufel mit solchen Listen, die man einfach beim besten Willen nicht durchschauen kann. Und wenn er mich außersehen hat als Opfer, dann bin ich halt sein Opfer und da kann ich nichts gegen machen. Jesus hat nicht diese Sicht. Er sagt, seht zu, nehmt eure Verantwortung wahr, damit ihr nicht verführt werdet. So, wir können etwas tun. Wir sind nicht hilflos geliefert. Und das Wort Gottes redet mit sehr drastischen Worten von diesen Gefahren, die da sind in den letzten Tagen. Verführung durch falsche Lehre, Verführung durch falsche Dienste, wie Axel das schon gesagt hat, wo Menschen, andere Menschen an sich binden, anstatt an den Herrn. Verführung weg von der Wahrheit hin zu irgendwelchen erdachten Geschichten. Paulus redet von der List des Feindes. Vielleicht sollten wir noch mal da hingehen. 2. Korinther Kapitel 11. Die Schriftstelle hatten wir schon einmal, aber nur einen ersten kleinen Teil. Der Eifer, den Gott hineingelegt hat in Paulus. Und er redet dort von seinem Dienst, die Menschen dem Herrn zu weihen als eine keusche Jungfrau, eine Verlobung dort stattfinden zu lassen, ein Versprechen, eine Liebesbeziehung zu etablieren. Das ist wahrer Dienst. Wir lernen den Bräutigam kennen, wir machen den Bräutigam bekannt und wir dienen im Heiligen Geist, dass Menschen ihn sehen und dieses Verlangen in sich erleben. Ich will ihm ganz gehören, ich will ihm dienen, ich will mich rein bewahren. Das ist, wie die Braut entstehen wird. Und in Vers 3 redet Paulus von dem Angriff des Feindes, der volle Hass ist auf Gott, aber weil er Gott nicht erreichen kann, geht sein Hass eben auf die Menschen, die gerufen und beauftragt sind oder die Berufung haben, Braut zu sein. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte. List ist das entscheidende Wort. Ja, es ist nicht die Macht Satans, es ist die List, also etwas Trickreiches. Ja, Paulus sagt, wir kämpfen gegen die Listen des Teufels, müssen Widerstand leisten gegen die Listen des Teufels. Und diese List hat ein Ziel, uns abzuziehen oder uns abzuwenden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Das ist das Ziel des Teufels. Nicht unbedingt Menschen zum Abfall zu bringen, aber sie wegzubringen von dieser Einfalt gegenüber Christus. Und dieses Wort Einfalt ist ein sehr, sehr wichtiges Wort. Und es bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das ist die Haltung der Braut gegenüber Christus. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit, wo wir sagen, du bist Gott und du darfst reden, du darfst führen, du darfst Herr sein und was du sagst gilt und wir machen keine komplizierten Winkelzüge, um irgendwie letztendlich doch wieder unsere Sichtweise durchzubekommen, sondern Er ist der Herr und er führt uns und wir gehören ihm und wir gehorchen ihm. Und aus dieser Haltung will der Teufel uns rausziehen. Und jetzt Vers 4, dort wird beschrieben, wie er das tut. Denn wenn ihr Kapitel 11 und 12 liest, dann wisst ihr, Paulus redet hier von einem falschen Apostel und überhaupt handelt er dann insgesamt von dieser Gruppe der falschen Apostel. Wenn der, welcher kommt, also der zu euch kommt und bei euch dient, ihr Korinther, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, er meint durch unseren Dienst, ja, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Also er tadelt sie, er sagt, ihr habt keine Unterscheidung. Da wird euch ein Jesus präsentiert, der ist nicht der wahre Jesus, der Sohn Gottes, ist eine Fälschung. Da wird ein Evangelium präsentiert, es ist nicht das wahre Evangelium, das ich verkündigt habe. Es ist ein Imitat, es kommt aus der Hölle. Und diese beiden Dinge anzunehmen, einen anderen Jesus und ein anderes Evangelium, führt zum Empfang eines anderen Geistes. Das ist eine der schockierendsten Aussagen, die ich kenne im Neuen Testament. Dass es möglich ist, aus Mangel an Reife, aus Mangel an Unterscheidung, aus Naivität und Gutgläubigkeit, etwas zu empfangen, nachdem wir Kinder Gottes geworden sind, den Heiligen Geist empfangen haben, dann etwas zu empfangen, was ein teuflisches Imitat ist, einen anderen Geist. Und die Frucht dieses anderen Geistes wird sein, wenn wir nicht umkehren und uns warnen lassen, dass das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben immer mehr zurückgedrängt wird und etwas anderes sich breit macht, was uns dann bestimmt in unseren Entscheidungen, in unseren Handlungsweisen. Und das Allerschlimmste, wir bekommen so eine Gewissheit, so eine Sicherheit und da ist nichts mehr in uns, was uns beunruhigt, was uns warnt, was uns ein schlechtes Gewissen gibt. Wir haben einen falschen Frieden. Der falsche Geist gibt einen falschen Frieden, sodass wir Dinge, die geradewegs gegen das Wort Gottes sind, tun können und denken, alles ist in Ordnung. Das siehst du, wenn Jesus die Verfolgung der Braut beschreibt in der Endzeit. Er sagt, da sind Leute, die denken, sie tun Gott einen Gefallen, wenn sie Christen umbringen oder Christen vor Gericht bringen oder Christen ins Gefängnis werfen. Die sind so verführt, sie glauben, sie sind auf der richtigen Seite. Und sie denken, sie tun Gott einen Gefallen. Das ist das ultimative Maß von Mangel an Unterscheidung. Sie können nicht mehr unterscheiden, ob das Gott ist oder der Teufel. Ja. So an diesen Dingen, und es gibt viele, viele andere Warnungen in dieser Richtung im Wort Gottes, sehen wir, Unterscheidung ist nicht ein Luxusgut, wo wir sagen, du, ich kenne einen, der kennt einen und ich glaube, der hat da ein bisschen Erfahrung. Das reicht nicht aus. Das reicht nicht aus. Sondern wir alle sind aufgerufen, darin zu wachsen. Ich glaube, dass es Hebräer 5 nicht von der Gabe der Geistunterscheidung redet. Das ist eine übernatürliche Gabe, das hat mit Reife überhaupt nichts zu tun, sondern das wird einfach gegeben und Leute sehen im Geist Dinge. Ja, aber Hebräer spricht von einem Reifeprozess, wo wir üben und durch Üben lernen. Eine weitere Schriftstelle zu diesem Thema, Epheser 4, 14. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, kleine Kinder, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, der da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Die Unmündigen, die sind in Gefahr, diesen Dingen ausgeliefert zu sein und sie können das nicht unterscheiden. Ja. Das ist genau das, was Hebräerbrief sagt. Wir sollen Erwachsene werden. Wir sollen heranwachsen, zur Reife kommen, damit wir unterscheiden können. Geistliche Unterscheidung ist von strategischer Bedeutung für die weiteren Entwicklungen des Reiches Gottes. Und geistliche Unterscheidung in dieser Zeit, in unserem Land, ist Mangelware. Es gibt einen riesigen Mangel nach geistlicher Unterscheidung. Und das hat seine Gründe. Es gibt Gründe, warum dieser Mangel entstanden ist. Und das hat etwas mit dem geistlichen Klima zu tun, das entstanden ist in unserem Land. Ich meine, besonders in den letzten 20 Jahren, natürlich hat es das auch irgendwo in Ansätzen auch vorher gegeben, aber ich beobachte es, dass in den letzten 15, 20 Jahren das enorm zugenommen hat. Eine Atmosphäre ist entstanden, die durch Meinungen geprägt wurde, die jetzt fast überall Standard sind. Und diese Meinungen sind entstanden, oder ein Klima ist entstanden durch Lehren wie, und das sind wirklich Originalzitate von führenden geistlichen Leitern aus unserem Land: wir dürfen nicht ermahnen. Ich habe Lehren gehört von Kapazitäten. Wir dürfen nicht ermahnen. Wenn du was siehst beim Bruder, du musst ihn lieben, und durch deine Liebe wird Gott ihn dahin bringen, dass er die Dinge sieht, die da faul sind, und wir dürfen nicht ermahnen. Das ist das Gegenteil von was die Bibel sagt. Ja. Oder es wird gesagt, Kritik kommt immer vom Teufel. Also das Wort Kritik bedeutet einfach beurteilen. Und das ist ein Wort, das viel gebraucht wird im Neuen Testament. Wir sehen, dass Jesus hat es benutzt, Paulus hat es benutzt. Es ist ein wichtiges Wort, und es ist zunächst einmal wertfrei. Aber wir haben es geschafft, dass eine Atmosphäre entstanden ist, der ist kritisch. Der hat einen kritischen Geist. Ich habe einen führenden Mann Gottes in Deutschland gehört, der spricht über diese kritische Haltung. Und dann bringt er das Beispiel, um zu erklären, was er damit meint. Und sagt, wenn du zum Beispiel Probleme hast mit Katholiken und sagst, ja, die haben die Maria. Wenn du damit ein Problem hast, dann beweist das, dass du einen Mangel an Vaterliebe hast. Ich habe es hier auf meinem Laptop, ich könnte es euch vorspielen, tue ich aber nicht. Wenn du damit Probleme hast und sofort, wenn es um katholische Gläubige geht, sofort irgendwie ja auf diese Sache hinweisen musst, ja, dann hast du einen Mangel an Vaterliebe. Dann sage ich, ja, wie viel Mangel hat dann Paulus gehabt? Wie viel Mangel hat Jesus gehabt, wenn er klar gesagt hat, das ist richtig und das ist falsch und das ist Götzendienst und das ist Gott wohlgefällig. Aber dieser Geist der Welt, diese Stimmung der Toleranz und Falsches falsch zu nennen, das tut man einfach nicht. Das stört den Frieden. Das bringt irgendwie Spannungen, und das sollte man unterlassen. Und Hauptsache ist, wir haben uns alle lieb. Ihr Lieben, das ist ADAC-Evangelium. Seid nett zueinander. Das hat mit dem Evangelium von Paulus nichts zu tun. So diese hochgepriesene Neutralität oder Nichtstellung nehmen, ist aus der Sicht der Bibel ein Mangel an Verantwortung. Ein Mangel an Verantwortung, und es ist eine Flucht vor der Auseinandersetzung. Und diese Auseinandersetzung ist wichtig, und die muss geführt werden. Judas sagt, ich ermahne euch zu kämpfen für den Glauben. Nicht den Kampf des Glaubens zu kämpfen, sondern für den Glauben zu kämpfen. Warum muss man für den Glauben kämpfen? Weil Menschen sich heimlich eingeschlichen haben in die Gemeinde. Und was tun diese Menschen? Er benutzt andere Worte, aber was sie tun, ist ein anderes Evangelium verkündigen. Sie verkehren die Gnade in Ausschweifung. Das heißt also, sie machen aus der Gnade einen Freifahrtschein für die Sünde. Gnade ist die Begründung, warum wir einfach sorglos sein können in Bezug auf Sünde, und wir können Dinge tun, egal wie. Gott ist ja gnädig und Gott vergibt. Das ist, was Judas dort beschreibt, und wir sollen kämpfen. Er sagt, diese Leute sind heimlich eingeschlichen. Ich weiß nicht, welches Bild du hast bei heimlich einschleichen, ja? Vielleicht, wenn du zu viel Agentenfilme gesehen hast, dann siehst du den Typ mit dem langen Mantel und dem Schlapphut und der Sonnenbrille und hochgeschlagenen Kragen und denkst, okay, müssen wir mal schauen, wo die irgendwo hinten versteckt hinter der letzten Säule irgendwo sitzen. Er redet nicht von sowas, sondern er redet davon, die stehen hinter der Kanzel. Bloß sie werden nicht erkannt als das, was sie sind. Und sie führen von dort aus ihr zerstörerisches Werk. Und wenn du Übung hast in geistlicher Unterscheidung und gehst heute über einen christlichen Büchertisch und schaust an, was für Konferenzen angeboten werden, was für Lehren gebracht werden, dann siehst du es an sehr, sehr, sehr vielen Stellen. Dass heute Dinge verkündigt werden, die enorme Auswirkungen haben auf die Sicht, wie man Gott sieht, auf die Art und Weise, wie man sein Leben lebt. Und diese Dinge kommen geradewegs aus der Hölle. Mitten unter uns, akzeptiert mit Rang und Namen. Ich sage das nicht, um jetzt uns in eine allgemeine Misstrauenshaltung zu bringen, aber es ist notwendig, dass wir einfach klar sehen, diese Dinge gibt es, die sind da, Paulus redet davon und wir müssen dort uns mit auseinandersetzen. So diese Neutralität, diese Flucht vor Auseinandersetzung, dieses Nichtstellung nehmen, ist nicht, was uns hilft. Und dann wird immer wieder darauf hingewiesen, ja, aber Jesus hat gesagt, wir dürfen ja nicht richten. Und richtet nicht, sondern damit ihr nicht gerichtet werdet, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Ja. Und natürlich ist es ein Gebot Jesu, ganz klar. Aber wir müssen verstehen, wovon spricht er da und was meint er? Ja. Und interessanterweise ist das die einzige Schriftstelle zum Richten, die irgendwie bekannt ist. Aber derselbe Jesus, der gerade Richten verboten hat, er sagt in Johannes 7, richtet nicht nach dem Schein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Da gebietet er, wir sollen richten. Er verbietet und hier gebietet er, ja wie jetzt. Jetzt sind wir ganz verwirrt. Das ist immer gut. Dann können wir uns an den Herrn wenden und noch sorgfältiger ins Wort gehen und sagen, Herr, was meinst du? Worum geht es? Ja. Oder Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass wir die Engel richten werden? So, wir werden richten und sogar mit göttlicher Bevollmächtigung. Wir werden richten. Also wir dienen nicht einem Gott, der sagt, richten ist immer und in jedem Fall verkehrt und ihr dürft nicht richten. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir dienen einem Gott, der uns befähigt und der uns ehrt. Wir sollen richten. Wir werden Engel richten. Ja, und wir richten nicht nur Engel. Paulus sagt, wir richten über die Dinge des Lebens. Ja. Und wir richten über die, die drinnen sind. 1. Korinther 5, Vers 12, richtet ihr nicht die, die drinnen sind. Wir richten nicht die, die draußen sind, außerhalb der Gemeinde. Hier ist die Verbindung zu dem, was wir von Axel gehört haben. Für die Gemeinde, für jedes Gemeindemitglied war klar, wer ist drinnen, wer ist draußen. Das ist heute in vielen Gemeinden nicht klar. Aber in der ersten Gemeinde war klar, jemand gehört zur Gemeinde, dann ist er drin. Und jemand anders ist vielleicht im Dunstkreis der Gemeinde, aber er ist nicht hingegeben an die Wahrheit. Er hat nicht erklärt, ich glaube an Jesus, ich glaube an die Ordnung, die er aufrichtet in der Gemeinde und ich lebe mein Leben so, wie die Bibel das sagt und ihr seid meine Ältesten. Das ist nicht klar. Aber im Neuen Testament sehen wir drinnen und draußen. Ekklesia sind die Herausgerufenen. Heraus aus was? Heraus aus der Welt. So, dann sind sie draußen. Aber drin im Reich Gottes. Ja. Und wir haben die zu richten, die drinnen sind. Ja. Die draußen richtet Gott. Ja. Und wir richten die, die drinnen sind. So, was ist der Unterschied? Warum ist Richten verboten? Lukas 6, ja, das ist eine Haltung von Verurteilen, Aburteilen, Verdammen, wo wir uns über Menschen stellen, wo wir ihre Fehler und ihr Verkehrtes benutzen, um uns zu erheben, uns über sich zu stellen und diesen Pharisäergenuss zu genießen, dass wir besser sind als sie, ja, und es geht nicht darum, ihnen zu helfen, es geht darum nur, wir fühlen uns besser, wir sind überlegen. Und das kommt aus einer Haltung oder einer Herzenshaltung von Stolz. Und das ist nicht das Wesen Gottes. Und das ist absolut verboten. Absolut verboten. Ja. Aber eine klare Meinung zu haben über was jemand tut, der in Ehebruch lebt oder nicht, bedeutet nicht zu richten, sondern bedeutet einfach, deine Verantwortung für den Bruder wahrzunehmen. Weil wir fällen dieses Urteil nicht über die Person, sondern über das, was er tut. Und wir tun das, um zu helfen. Aber er muss zunächst einmal die Botschaft hören, was du da tust, ist gegen den Willen Gottes. Es ist nicht richtig, es ist nicht Gott wohlgefällig. Weil diese Worte kann der Heilige Geist benutzen, dann zur Erleuchtung, zur Einsicht zu kommen und dann zur Umkehr zu kommen. Ja, wenn wir neutral sind und irgendwie uns aus der Affäre ziehen und sagen, ja, wir wollen ja nicht richten, dann helfen wir dieser Person nicht. Weil diese Person ist ja in eine Orientierungslosigkeit geraten. Und wir richten den Maßstab Gottes auf und sagen, das ist der Wille Gottes und das ist nicht der Wille Gottes. Wir unterscheiden zwischen dem Willen Gottes und einem vermeintlichen Willen Gottes. Wenn jemand kommt und lebt in Unzucht, lebt zusammen mit jemandem, mit dem er nicht verheiratet ist, und er sagt, du im Geist, wir sind verheiratet, dann sagst du nicht, ach so, ihr seid schon im Geist verheiratet. Naja, dann will ich nichts gesagt haben. Nein, wenn du diesen Menschen helfen willst, dann wirst du sagen, diesen Frieden, den du darüber empfindest, ist eine gigantische satanische Täuschung. Es ist nicht der Friede Gottes, es ist nicht der Heilige Geist, es ist eine totale Täuschung. Wenn du Frieden hast über etwas, was Gott verbietet, ist es nicht der Heilige Geist. Weil der Heilige Geist ist nicht verwirrt und er gibt nicht heute Frieden über etwas, was er vor 2000 Jahren verboten hat. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Er ist derselbe. Er ändert sich nicht. Und weil Gott gesagt hat, Unzucht gefällt ihm nicht, deswegen ist es auch heute so, dass Unzucht ihm nicht gefällt. Und aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu dieser Person müssen wir beurteilen. Das heißt, richten. Wir müssen einen Sachverhalt aus der Sicht Gottes beurteilen. Wir müssen. Wir können uns nicht aus der Affäre ziehen und sagen, das geht uns nichts an. Das ist nicht Liebe. Oder denkt an die Gemeinde von Ephesus, die getadelt wird, weil sie dann schlussendlich aus dieser ersten Liebe herausgefallen ist. Aber es gibt eine Menge beeindruckende Dinge, die fast nirgendwo wahrscheinlich heute zu finden wären, oder in unserem Land jedenfalls nicht. Und dafür lobt sie Jesus. Und etwas, wofür sie lobt, ist, sie können Böse nicht ertragen. Die Gemeinde kann Böse nicht ertragen. Das heißt nicht, dass sie irgendwie auf Menschen reagiert, die einen Fehler gemacht haben und die gesündigt haben und Buße getan haben, sondern böse bedeutet Menschen, die einen falschen Weg gehen und davon nicht umkehren wollen. Und diese Gemeinde hat so eine Liebe zur Wahrheit gehabt, dass sie Böse in ihrer Mitte nicht ertragen konnte. Und deswegen hat sie den Menschen gesagt, also wir lieben dich, aber wir lieben auch den Herrn. Und wenn du hier bleiben willst, musst du mit dieser Sache aufhören. Es gibt nur eine Möglichkeit, hier zu bleiben. Du musst aufhören, weil wir werden Böse in unserer Gemeinde nicht tolerieren. Nach der heutigen Stimmung in unserem Land wird eine solche Gemeinde als gesetzlich, als extrem, als lieblos gebrandmarkt sein. Jesus lobt diese Gemeinde. Wem wollen wir folgen? Dem Geist dieser Welt oder unserem Herrn? Wenn er sie gelobt hat, dann müssen auch wir sagen, das war lobenswert. Und dann geht's weiter mit ihrer Eindeutigkeit. Du hast die geprüft, welche sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner erfunden. Und dann natürlich konsequenterweise auch dementsprechend behandelt. Das heißt, denen nicht die Tür aufgemacht, denen nicht die Kanzel gegeben, denen keinerlei Zugang zur Gemeinde gegeben. Und Jesus sagt nicht, ihr habt einen kritischen Geist. Die sind ein bisschen anders als ihr, aber nicht jeder muss so sein wie ihr und man kann das auch etwas anders sehen. Jesus lobt sie dafür, dass sie gesehen haben, das sind falsche Apostel. Und sie haben sie als Lügner erfunden. Ja. Paulus bezieht sich auch auf falsche Apostel. Und das sind solche, die einen nicht christusgemäßen Führungsstil haben, die Menschen auffressen, die Menschen ins Gesicht schlagen. Also was wir heute gehört haben, gewalttätig, Schläger, das muss nicht mit physischer Gewalt sein, aber einfach von ihrer ganzen Haltung her, die Leute unterdrücken und knechten, unter Verdammnis bringen, einschüchtern, manipulieren und so weiter. Und Paulus tadelt die Gemeinde von Korinth und er sagt, ja, wenn Leute so etwas machen, ihr ertragt das auch noch. Ihr solltet das aber nicht ertragen. Das ist, was er sagen will. Paulus sagt, seht auf die, die Christus so nachfolgen, wie ich Christus nachfolge. Wir haben nicht den Auftrag, jeden Leiter Raum zu machen oder seinen Dienst zu bejahen, nur weil er irgendwie sich Apostel nennt oder irgendwie Einfluss und Rang und Namen hat. Paulus sagt, nur auf die schauen wir, die Jesus so nachfolgen, wie er Jesus nachfolgt. Da gibt er ein ganz klares Modell und sagt, auf die schaut. Mit der anderen Seite nicht im Krieg, aber beschäftigt euch nicht damit. Geht dem nach. Und das ist etwas, was unser Traum ist, ihr Lieben, wenn wir weiter beten und treu sind am Wort und diesen Dienst des Gebetes ausbauen um die Erkenntnis Gottes. Das Wesen Jesu wird offenbar werden und bekannt werden der Gemeinde. Und Scharen von Gläubigen werden sich abwenden von Diensten, die ihr eigenes Königreich bauen. Weil sie sagen, wir gehen dem Lamme nach. Wir haben keine Zeit, denen nachzugehen oder denen Kanonenfutter zu sein oder mit denen irgendwie uns zu verbünden, die ihr eigenes Königreich bauen. Der Tag wird kommen, wo die Demut Christi so unterschieden wird vom Stolz Satans, dass Menschen sich abwenden werden. Und Menschen sagen, wir werden nicht länger falsche Dienste unterstützen. Wir werden es nicht tun mit unserer Kraft, mit unserem Gebet, mit unseren Finanzen, mit unserem Leben. Wir werden das nicht mehr tun. Wir steuern auf eine gewaltige Spaltung zu. Zwischen Wahrheit und Lüge, zwischen Demut und Stolz. Wir steuern auf das zu und das ist von Gott. Und das muss sein, anders werden sich die Wege zwischen Hure und Braut niemals trennen. Diese Spaltung wird kommen. Und denk ja nicht, das ist pfingstlich charismatisch auf der einen Seite und evangelikal auf der anderen Seite. Das wird mittendurch gehen. Wir werden uns wundern, wer da plötzlich auf unserer Seite steht, wer da neben uns auf einmal marschiert, werden erstaunt sein. So, das wird kommen, das muss kommen. Aber im Moment ist das nicht da. Im Moment ist ein riesiges Durcheinander. Ich denke, letztes Mal oder vorletztes Mal habe ich dieses Beispiel gegeben, wo einer der führenden großen Dienste in unserem Land die Demut Christi nicht vom Stolz Satans unterscheiden konnte und den Leuten empfohlen hat, auf dieses Beispiel zu schauen von Menschen, die in totalem Götzendienst sind und in Stolz sind. Jesus in seinem Wesen ist so wenig bekannt in unserem Land. Und es gibt laute Stimmen, die werben für etwas, das geradewegs aus der Hölle kommt und mit dem Evangelium von Paulus nichts zu tun hat. Das ist so. Vielleicht findest du das schockierend und wenn du diese Aussage nicht nachempfinden kannst, dann liegt es, und du kannst es arrogant finden und nicht, es liegt an deiner mangelnden Unterscheidung. Du kannst dich jetzt darüber ärgern oder sagen, vielleicht sieht er was, was ich nicht sehe. Aber wenn du diese Dinge übst und durchgehst, wie ich das hier noch erklären will, dann werden auch unsere Sinne geübt werden, trainiert werden. Hesekiel 22, der Herr klagt hier über die Priester, seine Priester, der Prophet sagt es hier, seine Priester tun meinem Gesetz Gewalt an und entweihen meine Heiligtümer. Doch ist der Herr, der hier redet. Sie machen keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen und lehren nicht unterscheiden zwischen dem Unreinen und Reinen. Hesekiel 22, Vers 26. Sie machen selber keinen Unterschied und sie lehren nicht unterscheiden. Aber das ist der Dienst der Priester oder der geistlichen Leiterschaft. Wir müssen lehren zu unterscheiden. Wenn wir Menschen haben, die uns anvertraut sind, wir müssen sie lehren. Und da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen einer Haltung des Misstrauens, wo man sagt, also ich bin enttäuscht von Leiterschaft, jetzt gar nichts mehr wissen von Leiterschaft, oder wo wir sagen, okay, lass uns anschauen, wie hat Gott sich Leiterschaft gedacht? Wir sehen eine zunehmende Bewegung oder Strömung in unserem Land, wo die Fehler von manipulativer, autoritärer, missbrauchender Leiterschaft als Begründung genommen werden. Jetzt brauchen wir gar keine Leiterschaft mehr. Die Rettung ist überhaupt keine Leiterschaft mehr. Und ich nenne hier mal ganz bewusst einen Namen. Wayne Jacobson ist in dieser Mission unterwegs und tätig. Aber wahre Leiterschaft lehrt zu unterscheiden. Hesekiel 44, Vers 23. Sie sollen mein Volk lehren zwischen Heiligem und Gemeinen und ihm den Unterschied erklären zwischen Unreinem und Reinen. Hesekiel 44, Vers 33. Und natürlich diese Schriftstelle, die ihr alle kennt und die wir hoffentlich viel, viel, viel beten. Wir sollten sie auch hier irgendwie noch an der passenden Stelle wieder beten. Jeremia 3, Vers 15, der Herr sagt, ich werde euch Hirten geben nach meinem Herzen, die das Volk weiden mit Erkenntnis und Verstand. Das ist unsere große Not im Land. Nicht Mangel an Evangelisation oder großen Konferenzen und Aktionen und Parolen, die ausgegeben werden. Was wir brauchen, und es kommt nur, wenn wir sagen, Gott, du hast es versprochen. Mach uns zu solchen und viele, viele andere. Viele, viele andere. Gib uns Hirten nach deinem Herzen, die das Volk weiden mit Erkenntnis und Verstand. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen weiter. 1. Johannes 2, Vers 27. Johannes sagt hier, ihr habt die Salbung. Und die Salbung lehrt euch alles. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes, der in uns ist. Jesus hat versprochen, der Heilige Geist wird euch in alle Wahrheit leiten. In alle Wahrheit. Der Heilige Geist ist nicht ratlos. Ist das ein falscher Apostel oder ein echter Apostel? Ist das eine gesunde Lehre oder ist das eine kranke Lehre? Der Heilige Geist ist nicht ratlos. Er sagt nicht, naja, lassen wir es erstmal stehen. Ein berühmtes, falsch angewendetes Bibelzitat ist die Idee, Weizen und Spreu wachsen gemeinsam auf und rühr das ja nicht an. Das hat nichts zu tun mit Ordnung in der Gemeinde aufzurichten. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Aber es wird benutzt, um diese Neutralität wiederum zu etablieren. Richte nichts vor der Zeit. Lass uns einfach mal sehen, was daraus wird. So haben Leiter vor über 10 Jahren gesprochen über die Wort- und Geistbewegung. Und die, die damit zu tun gehabt haben, haben von Anfang an diesen stolzen Geist gespürt und haben gewarnt. Und dann, hey, was machst du und das darfst du nicht und guck mal, da passieren doch Wunder. Das ist die Begründung, da passieren Wunder, also muss das von Gott sein. Ihr Lieben, wie naiv wollen wir sein? Wollen wir mal nach Indien gehen, wo Fakire sich Spieße und Speere durch die Zunge bohren oder irgendwas? Da passieren Wunder oder philippinische Geistheiler operieren nur mit ihren Händen, ja? Wunder ist doch kein Kriterium. Wunder bedeutet gar nichts. Wunder bedeutet nur etwas Übernatürliches geschieht. Und das kann von Gott sein und das kann von der Finsternis sein. Wunder sind kein Kriterium. Und Menschen damals haben Warnungen unterdrückt und haben gesagt, ja, aber bei Wort und Geist, da passieren ja Heilungen. Es spielt keine Rolle, was da passiert. Es spielt eine Rolle, ist das Wort schriftgemäß und ist der Dienst dem Wesen Christi ähnlich. Das sind die Fragen. Das Wort und der Charakter Gottes. Das sind die Fragen. Nicht Wunder. mit derselben naiven Einstellung, da passieren ja Wunder, werden nachher Menschen verführt werden von dem Dienst des Antichristen. Genau mit dieser Einstellung. Da passieren mächtige Zeichen und Wunder. Und die werden garantiert nicht alle getürkt sein, sondern da passieren richtig übernatürliche Dinge. Ja? Aber das heißt nicht, dass es alles von Gott ist. Und wir haben den Heiligen Geist und Jesus hat versprochen, der wird uns in alle Wahrheit leiten. Das müssen wir glauben, darauf müssen wir uns verlassen. Und wir brauchen eine Beziehung zum Heiligen Geist. Wir müssen ihn kennenlernen. Er muss diesen Platz als Lehrer, der uns lehrt, dem wir folgen, einnehmen. Wir müssen diesen Platz ihm geben. Wir müssen unseren Verstand ihm unterordnen. Und wir brauchen diese Liebe zur Wahrheit. Paulus sagt, die Menschen werden durch den Dienst des Antichristen verführt. Nicht, weil seine Verführung so trickreich ist, sondern weil die Menschen die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Sie haben etwas verpasst. In ihrem Gläubigsein haben sie etwas ganz Zentrales verpasst. Sie haben verpasst, sich Liebe zur Wahrheit schenken zu lassen, die der Herr angeboten hat. Und wofür brauchen wir Liebe zur Wahrheit? Wir wollen gesegnet sein, wir wollen erfolgreich sein, wir wollen wachsen, wir wollen Millionäre werden und wir wollen, was da alles erzählt wird. Axel hat einige Dinge aus dem Osten. Der Vorteil vom Osten, wenn man da reist, dass da alles irgendwie konturschärfer hervorkommt. Was bei weitem nicht bedeutet, dass es diese Dinge nicht bei uns gibt. Die sind nur etwas subtiler und etwas versteckter. Aber wenn erstmal dir die Augen geöffnet werden, dann siehst du dasselbe. Du siehst diese Prinzipien, du siehst diese falschen Dinge, die da auf einmal akzeptabel erscheinen. Liebe zur Wahrheit anzunehmen bedeutet, wir unterstellen uns der Führung des Heiligen Geistes. Bedeutet, wir nehmen den Schutz, den Gott uns anbietet, an. Verführung ist ja geradezu ein Mangel an Unterscheidung. Derjenige, der keine Unterscheidung hat, wird verführt. So, wenn er Unterscheidung gehabt hätte, dann wäre er nicht verführt worden. So, Liebe zur Wahrheit ist die praktische Weise, wie wir dem Heiligen Geist den Platz geben als Lehrer. Vielen, vielen Menschen scheint mir, wenn wir so durch die Gemeinden reisen, ist noch nie klar geworden, zu Christus zu gehören und zu sagen, ich glaube an Jesus, ist identisch mit einer Entscheidung, ich will jetzt der Wahrheit gehorchen. Ich will der Wahrheit gehorchen. Paulus sagt von den Galatern, ihr lief fein. Wer hat euch abgehalten oder aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Also solange sie gut liefen, was war das Merkmal? Sie gehorchten der Wahrheit. Und dann kam etwas rein, was sie aufgehalten hat, der Wahrheit zu gehorchen. Und das etwas, was sie aufgehalten hat, der Wahrheit zu gehorchen, nennt er Bezauberung. Und lass uns endlich mal aufhören zu denken, das ist eine übertriebene Formulierung. Es ist im Englischen bewitched, es ist im Deutschen bezaubert und es ist im Griechischen ist es diese Komponente, eine übernatürliche, aber nicht göttliche Kraft wirkt dort. Es ist nicht einfach eine übertriebene Bildsprache. So, es gibt Zauberei in der Gemeinde. Und das Ziel von Zauberei, das ist genau das, was Paulus sagt, 2. Korinther 11, das Ziel ist, uns abzuhalten, der Wahrheit zu gehorchen. Das Ziel ist nicht, dass wir aufhören, an Jesus zu glauben oder aufhören, Lobpreis zu machen oder irgendetwas. Das Ziel ist, nicht mehr der Wahrheit zu gehorchen. So, wir wollen den Heiligen Geist kennenlernen. Wir wollen ihm den Platz geben in unserem Leben. Und wir müssen seine Gegenwart und seine Regungen in uns wahrnehmen lernen. Eine wunderbare Person wohnt in uns und die hat eine Meinung. Und die Meinung, die diese Person hat, ist die richtige Meinung. Und diese Person ist bereit, uns die Augen aufzutun. Diese Person ist bereit, uns ihre Meinung kundzutun. Der Heilige Geist wartet darauf, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, damit wir ihn als Person kennenlernen, nicht als theoretisches Konzept, sondern als Person. Und wenn wir ihn dann kennenlernen, dann werden wir Situationen erleben, wo er sich bemerkbar macht. Wie du das empfindest, mag anders sein, als das jemand anders empfindet. Ja, der eine spricht von der roten Lampe, die da anfängt zu blinken, oder der nächste hört eine Sirene, oder dem nächsten wird innerlich ganz ungemütlich und er verliert seinen Frieden. Wie du das erlebst und definierst, ist egal. Aber der Heilige Geist möchte, dass du so nah mit ihm bist, dass du seine Regungen in dir wahrnimmst und begreifst, das ist ein Lernprozess, das ist der Heilige Geist, das ist nicht irgendwie, ja, ich bin jetzt kritisch oder so. Ja. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich war ein ganz junger Christ, war in einer Jüngerschaftsschule und abends saßen wir zusammen und jemand erzählte, war tagsüber in München und hat dort auf der Straße dann da irgendwie evangelisiert und hat da irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgendwas Besonderes erlebt mit einem Menschen, der sich dann auch bekehrt hat. Es war nicht riesig oder spektakulär oder irgendwie so, ja. Aber während er das erzählt hat, ohne dass ich das gesucht habe oder gewollt habe oder irgendwas, plötzlich war eine Gewissheit in mir. Ich kann das nicht erklären, aber auf einmal wusste ich, dass er lügt. Ich wusste, dass er sich das nur ausdenkt. Das ist alles erfunden, das ist erlogen, das stimmt nicht. Und weil ich nicht wusste, dass das der Heilige Geist ist, war ich total verwirrt. Und habe solche Probleme gehabt und Schuldgefühle und ich richte ihn jetzt. Und habe sofort angefangen, innerlich um Vergebung zu beten und um Liebe zu beten für diesen Bruder. Und das möge doch jetzt irgendwie weggehen, diese Anfechtung. Und das ging nicht weg. Über Tage war es da und besonders intensiv war es, wenn ich gebetet habe. Und das quälte mich über Tage. Ich lag auf dem Bett in meinem Zimmer, also wir hatten so ein 4- oder 5-Mann-Zimmer, so mit Stockbetten, und ich war da allein und ich war so verzweifelt, ich habe geschrien zum Herrn und gesagt, Herr, nimm das weg von mir, wieso verurteile ich den Bruder und stelle ihm da sowas, dass er uns da alle anlügt und das ist ja furchtbar. Und je mehr ich betete, umso stärker wurde das. Und mitten im Gebet kommt dieser Bruder auf einmal rein und er war immer gut drauf und Halleluja und der Herr ist mit uns und sei gesegnet, Bruder. Und ich weiß nicht, was er sagte irgendwie. Na, wie geht's dir? Und ich konnte nicht mehr. Ich sagte, mir geht's hundeelend. Ach, wieso? Der Herr ist doch da und der Herr ist gut. Und dann konnte ich nicht mehr. Ich sagte, es ist wegen dir. Sagt er, wieso? Und ich sage, warum hast du neulich, da war schon 3 oder wie viele Tage, warum hast du neulich abends uns angelogen? Und das war, wie wenn du eine Nadel reingestochen hättest. Der ist zusammengebrochen, der hat geheult wie ein kleines Kind. Ich war total erschrocken. Und dann haben wir einen langen Spaziergang gemacht und er erzählte von dieser Vergangenheit, die er mit seinem Vater erlebt hat und Minderwertigkeit und wie er dann schon ganz früh als Kind und Teenager einen Lebensstil entwickelt hat, Lügen zu erzählen, um Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und das alles kam raus, ja, durch diese eine Episode. Ja. Und ich habe einige solche Erfahrungen gemacht und musste lernen, das war nicht einfach. Das ist der Heilige Geist, das ist nicht... Ja. Und ich musste lernen zu unterscheiden zwischen hier oben Zweifel und Skepsis und komische Gedanken und Gewissheiten, die wie ein Lämmchen einfach ruhig da lagern und die nicht zu verscheuchen und aus der Ruhe zu bringen sind. Das sind 2 völlig verschiedene Dinge. Ich weiß noch genau, wie ich einmal mit einer ganz wichtigen Frage irgendwie ging zu einem großen Mann Gottes und der war prophetisch sehr, sehr stark. Und ich hatte eine ganz bestimmte Frage, die meine Lebensentscheidung irgendwie oder meinen Weg betreffen würde. Und ich ging zu ihm und ich legte ihm diese Frage vor und hatte gehofft, er gibt mir jetzt die richtige Antwort. Und dann schaut er mich an und sagt, die Antwort ist bereits in deinem Herzen. Und in dem Moment, wo er das sagte, hörte ich auf, hier oben zu überlegen, ja, vielleicht das, vielleicht das, vielleicht so, vielleicht doch nicht, vielleicht ist es vom Herrn, vielleicht nicht. Ich hörte auf, hier oben zu suchen und guckte hier und da war es vollkommen klar. Ich wusste, was die Antwort ist. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich wusste, was der Wille Gottes ist. Der Friede Gottes giert in eurem Herzen, sagt das Wort Gottes. Paulus sagt es, Kolosser. Der Heilige Geist gibt zu den göttlichen Möglichkeiten oder zum göttlichen Weg Frieden. Wenn wir vorher alles hingelegt haben, wenn wir losgelassen haben, wenn wir gesagt haben, aber ich will unbedingt, dass Gott das bestätigt. Nein, wir legen alles hin, aber dann kommt der Friede Gottes und wir können das antesten. Wir können sagen, ja, wenn ich mich jetzt so entscheiden würde, wie wäre das? Ja? Oder wenn ich mich so entscheiden würde, da ist ein Friede oder ein Unfriede. Und der Friede soll regieren. Paulus benutzt dieses schöne Wort wie ein Schiedsrichter. Der Friede ist der Schiedsrichter. Ja, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann weiß man, das war faul. Ja? Und der Friede Christi regiert wie ein Schiedsrichter. So, wir lernen den Heiligen Geist kennen. Wir lernen seine Regungen, seine Kommentare oder seine Warnungen in uns kennen. Und vielleicht das Allerwichtigste, was wir tun können, um ihn in uns kennenzulernen, ist beten in Sprachen. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Mein Geist empfängt vom Heiligen Geist eine wunderbare Sprache. Sprachenreden ist immer live. Ist nicht eine Konserve oder eine Kassette, die irgendwie der Herr in dich hineingelegt hat und die spulst du jetzt ab. Es ist immer live. Sie fingen an zu sprechen, wie der Geist gab auszusprechen. So, wenn du lernst, in Sprachen zu beten, lernst deinen Verstand zur Ruhe zu bringen und während des Sprachenredens suchst du die Gegenwart des Heiligen Geistes, betest ihn an, bewunderst ihn, dankst dafür, was das für ein Wunder ist, dass der unsichtbare, ewige Gott in dir wohnt und er gibt dir eine Sprache, die du nie gelernt hast, die vom Himmel ist, die absolut sauber ist, die rein ist, die klar ist, die der Wille Gottes ist. Ja? Viele Gläubige berauben sich des Segens des Sprachenredens, weil sie glauben, was der Teufel gerne möchte, was sie glauben sollen über das Sprachenreden. Ja, dieses Blabla, was bringt mir das schon? Ja, wenn du denkst, dass es Blabla ist, dann wird es dir das bringen, was du denkst, nämlich gar nichts. Aber Paulus hat geglaubt, wir reden Geheimnisse im Geist. Wir reden Geheimnisse im Geist. Das sind Inhalte, das sind Botschaften, das sind Wahrheiten vom Himmel, die dich betreffen, die deine Umgebung betreffen, die die Menschen betreffen, mit denen du zusammen bist, die deine Gemeinde betreffen, die vielleicht das Land betreffen, die andere Nationen betreffen. Worte von Gott, Gedanken von Gott, Absichten von Gott, verborgene Pläne kommen durch dich in diese Welt hinein. Wenn du das glaubst, kommt Dankbarkeit und Ehrfurcht vor dem Sprachengebet und du kannst das genießen, wie er deinen Geist befruchtet und wie du dann das fließen lässt, was er in deinen Geist hineinlegt. Und je mehr du das tust, umso mehr lernst du, wo wohnt der Heilige Geist. Jeder, der ein bisschen schon in Sprachen gebetet hat, weiß, dass der Heilige Geist nicht hier oben wohnt. Es kommt nicht von hier, es kommt von hier. Und das ist genau, was Jesus gesagt hat. Aus der Mitte des Leibes fließen Ströme lebendigen Wassers. Sogar ein bisschen drastischer heißt noch, wo die Gedärme sind. Ja? So, da wohnt der Heilige Geist. Also wollen wir uns nicht schämen, ihr Männer, wenn dann so ab einem bestimmten Alter gewisse Rundungen sich ergeben. Es fällt uns leichter zu sagen, ja, da wohnt der Heilige Geist. Genau da. Da wohnt er, ja. Er ist eine wunderbare Person. Und wenn wir in Sprachen reden, haben wir Gemeinschaft mit ihm. und wir lernen, wie sich das anfühlt. Wir lernen, wo er ist und von wo dieser Strom kommt. Und deswegen ist Sprachenrede auch das Tor für Prophetie und für andere Geistesgaben, weil aus derselben Quelle kommen all die anderen Dinge auch. Es sind verschiedene Arten, wie der eine Geist sich manifestiert. Und da können wir lernen, wenn wir irgendwo sind, in einer Konferenz, einem Seminar oder hören eine CD oder lesen ein Buch und plötzlich ist da etwas. Ja, nicht mehr zu sagen, ach, was ich schon wieder habe, sondern Herr, bist du das? Ist das von dir? Ja, und wenn ja, was bedeutet das? Was mache ich damit? Du musst lernen, wie sich das anfühlt. Wenn der Heilige Geist ja sagt, jawohl, das ist es, geh weiter, das ist genau die Richtung. Oder ob der Heilige Geist sagt, Vorsicht, da nicht weitergehen, don't touch it. Nicht mehr weitergehen, fertig jetzt, wende dich ab. Du musst das kennen und du musst wissen, dass es der Heilige Geist ist und nicht das mit deinem Verstand plattreden. Uns hat eine Schwester erzählt, der wurde mit glühenden Worten, wurde der Roman Die Hütte empfohlen. Und dann fing sie an zu lesen, in dem Glauben, dass sie jetzt sich was besonders Gutes tut. Und dann, nach den ersten 30 Seiten, kam sie der dicken Negermama und alles in ihr hat gesagt, das ist eklig, ich will damit nichts zu tun haben. Das war in ihr ein ganz klares Feeling, wiewohl sie die Erwartung hatte, das ist ein gesegnetes Buch und das wird ihr Glaubensleben befruchten. So wurde ihr das angekündigt. Aber in ihr war etwas, Widerwillen, eine Abneigung, ich will damit nichts zu tun haben. Leider wurde dann ihr das ausgeredet und sie wurde ermutigt, du musst das einfach überwinden, du musst da durch, du musst das ignorieren. Nein, wenn du eine innere Abscheu spürst, dann prüf, ist diese innere Abscheu in Übereinstimmung mit dem Wort. Geh nicht nur nach deinem Feeling. Aber wenn das Gefühl da ist, nimm das als Anlass. Jetzt prüfe ich einmal, jetzt überlege ich einmal, was sagt das Wort über diesen Punkt, den ich jetzt hier gerade fraglich erlebe oder komisch erlebe. Ja? So wir nehmen diese Impulse ernst. Wir werden uns nicht mehr erlauben, uns selber irgendwie das auszureden. Siehst du, da haben wir es wieder. Du hast einen kritischen Geist. Wenn das ein paar Mal Leiter dir gesagt haben, Glaube kommt durch das Hören. Du fängst an, das zu glauben. Und du verurteilst dich selber. Und du machst das mit dir, was andere mit dir gemacht haben. Dich ablehnen, dich verdammen. Und du verdammst dich selber. Und wir müssen lernen, herauszufinden, ist das der Heilige Geist? Ja. Und je mehr wir das üben, umso mehr werden wir Sicherheit bekommen. Ja. Und das kann bis dahin gehen wie bei Paulus, der Offenbarung hatte vom Himmel, der von Jesus gelehrt wurde, übernatürlich, was das Evangelium ist. Sodass er wusste, dass er wusste. Er musste sich nicht mit Fleisch und Blut beraten. Er wusste, das ist vom Himmel. Und er konnte zu dieser Klarheit kommen und zu dieser Eindeutigkeit, zu dieser Entschiedenheit, dass er gesagt hat, wenn jemand ein anderes Evangelium verkündigt, als was ich verkündige, der sei verflucht. Und mir ist ganz egal, wenn sogar ein Engel vom Himmel käme und würde ein anderes Evangelium verkünden, als was ich verkündige. Es ist nicht Gott. Das ist Sicherheit, die nicht aus Stolz kommt, die nicht aus Arroganz kommt, sondern die aus, ich weiß, von wem ich gehört habe. Ich weiß, dass Gott mich gelehrt hat. Ich weiß, es ist vom Himmel. Da geht's hin, das wollen wir haben, diese Klarheit, diese Sicherheit. Denn du wirst Situationen haben in den nächsten Jahren, wo vielleicht große Teile deines Freundeskreises begeistert sind und in dir sagt es, don't touch it. Rühr es nicht einmal an. Schlag nicht einmal das Buch auf. Geh nicht einmal dahin, wo alle hingehen. Ja. Ich habe Menschen gesehen, auf ein einziges Seminar zu gehen und sie sind umgepolt und du kannst nicht mehr normal mit ihnen reden. Waren feine Christen, die gehen zu einem Seminar, wo ein falscher Geist ist und sie kommen wieder und sie sind für Jahre oder Jahrzehnte nicht mehr brauchbar für das Reich Gottes. Ein einziges Wochenende, ein einziges Ereignis kann solch einen Schaden anrichten, kann Menschen so tief infizieren. Jemand hat mir erzählt, er hörte von einem großen christlichen Event, Musikevent, und ging da mit den Jugendlichen hin. Ja, und als sie da waren und das alles sahen, alles ganz schwarz und alles so unheimlich, und dann irgendwie diese Heavy-Metal-Musik, die haben gedacht, also wir müssen sofort wieder gehen. Aber das macht man ja nicht, wir sind ja den weiten Weg gekommen und ja, es ist irgendwie befremdlich, ja. Und dann fing da der Mann Gottes an zu reden. Er sieht da den Heavy-Metal-Engel. Ja. Und es war schon zu spät. Sie haben das alles mitgemacht. Ja. Ich meine, wenn einem Christen was erzählt wird vom Heavy-Metal-Engel, ist es Zeit aufzustehen und zu gehen. Oder? Dann ist die Zeit, spätestens. Aber vorher hat der Heilige Geist schon dieses Feeling gegeben, was ist denn das hier? Das ist doch nicht echt, das ist nicht sauber, das kommt nicht vom Himmel. Ja? Und dann kommt der Verstand, jetzt sind wir so weit gefahren, jetzt wollen wir nicht die jungen Leute enttäuschen und wieder nach Hause fahren, kommt ab in den Bus, wir fahren wieder zurück, das war hier nichts. Jetzt sind wir so weit gefahren, du, jetzt gucken wir erstmal. Und dann waren sie imstande, da drin zu bleiben, wo der Heavy-Metal-Engel dort ihnen erklärt wurde. Ich bitte dich. Also die Bereitschaft, sich das dümmste Zeug anzuhören, steigt rapide im Volke Gottes. Das ist so. Ich könnte viele solche Geschichten erzählen, aber lass uns bei dem Prinzip einfach bleiben. Der Heilige Geist in dir hat eine Meinung. Er will sie kundtun. Und es kommt durch ein Gefühl. Es kommt durch ein, oh, was ist denn das? Ja. Ich erlebe es wie einen inneren Brechreiz. Ja. So, ja. Da höre ich keine großen Erklärungen. Ich sage, Heiliger Geist, was ist das hier? Ja. Vielleicht erlebst du es anders, aber wie immer du es erlebst, du musst es kennenlernen und du brauchst dann Erfahrungen, wo du dann hinterher siehst, und der Heilige Geist gibt solche Übungsfelder oder Trainingsmöglichkeiten, wo du dann weißt, ja, guck mal, jetzt ist offenbar geworden im ganzen Land, was das für eine Täuschung ist. Und was habe ich für ein Feeling gehabt, als ich da auf der Konferenz war? Was habe ich da in mir erlebt? Was war das da? Aha, das war die Warnung des Heiligen Geistes. Lerne ihn kennen. Bitte ihn, ich will mit dir vertraut sein. Ich will, dass du dich frei in mir bewegen kannst. Ich will dir folgen. Ich will nicht meinen Verstand über deine Wege stellen. Ich will darauf eingehen. So, diese Impulse benutzen wir, um danach ins Wort zu gehen und zu prüfen im Wort. Wir lesen von den Juden im Beröa, Apostelgeschichte 16, Vers 11. Sie prüften, sie nahmen das Wort, das Paulus gepredigt hat, bereitwillig auf. Und dann gingen sie nach Hause und prüften in den Schriften, ob es sich so verhielte. Und dann sind sie wahrscheinlich zurückgekommen und haben gesagt, Paulus, top, es passt, wir haben es studiert, es ist so. Und dann hat Paulus nicht gesagt, wie bitte? Ihr habt zu Hause geprüft? Wisst ihr nicht, dass ich der große Apostel bin? Ich werde die Ehre haben, 2/3 des Neuen Testaments zu schreiben. Und wer seid ihr, ihr armen Würstchen? Ihr maßt euch an, meine Lehre zu prüfen? Ja, wer seid denn ihr? Wir lesen nichts davon, sondern der Heilige Geist lobt diese Menschen. Die waren edel. Die hatten eine gute Gesinnung, sagt der Heilige Geist. Die gingen nach Hause, haben gesagt, das Wort haben sie total angesprochen. Das klingt alles super. Und jetzt prüfen wir anhand der Schrift. Und das nennt der Heilige Geist eine edle Gesinnung. Wenn irgendjemand kommt und sagt, meine Lehre brauchst du nicht zu prüfen, die habe ich schon geprüft. Ich würde sofort rausgehen. Ich würde sofort sagen, okay, das war's, tschüss, schönen Abend noch, ich gehe. Wenn jemand es als ungehörig empfindet oder als einfach ein Zeichen einer bösen Gesinnung, dass ich seine Lehre prüfen will, dann ist für mich schon der Punkt erreicht, wo ich sage, danke. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es nicht gut, aber ich möchte nicht solchen Lehrern folgen. Das, was gelehrt wird, muss vom Wesen und oder vom Wort Gottes, muss passen, es muss übereinstimmend sein. Und wenn jemand sagt, also was ich euch lehre, das findet ihr in eurer Bibel nicht, das geht weit über die Bibel hinaus. Danke und noch schönen Abend und tschüss. Und weg sind wir. Weil ihr Lieben, lasst uns doch daran denken, wir haben nur ein christliches Leben. Wir haben nur einen Versuch und der muss gelingen. Wir haben keine Zeit, Experimente zu machen. Wenn ich es manchmal sehe, wie Älteste oder Pastoren Experimente machen, Dienste einladen, nicht einmal prüfen, wo war der vorher, was ist die Frucht von seinem Dienst, was hat er in den anderen Gemeinden gebracht. Die spielen russische Roulette mit der Gemeinde. Und viele Male geht das schief. Und was ist dabei zu sagen, ach, du bist in der Stadt und du möchtest hier dienen, pass auf, wir trinken mal Kaffee zusammen. Wir möchten dich kennenlernen. Ja? Und wenn er sagt, für sowas habe ich keine Zeit, also entweder er gibt mir die Kanzel oder nicht, dann sagen wir, dann oder nicht. Und gut ist es. Ja? Wenn er kein Interesse hat, mit dir als Leiter Gemeinschaft zu haben, dass du ihn kennenlernen kannst, dass du ihn Fragen stellen kannst, dass du schauen kannst, ja, was ist sein Dienst, was macht er und wo war er, was sagen andere über seinen Dienst. Wenn diese Fragen nicht gefragt werden dürfen, ist das nichts, womit wir Experimente machen. Okay? Jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Schlüssel zur geistlichen Unterscheidung ist nicht Bibelwissen, sondern die Reinheit des Herzens. Der Schlüssel ist nicht Bibelwissen. Denkt an die Pharisäer, deren Beruf war es, die Schriften zu studieren. Und sie konnten dir alles sagen über den Messias, wo der geboren sein würde und alles konnten sie sagen. Aber als der Messias vor ihnen stand, sie haben ihn verworfen und haben ihn verkannt. So, Studium der Schrift ist nicht alles und ist nicht das Entscheidende. Und dann war Simeon, ja, der wartete auf den Trost Israels, ja, auf den Messias. Und sein ganzes Leben war Gebet und den Weg vorbereiten. Und auf Anregung des Geistes kam er in den Tempel. Das heißt nicht, er ging nur in die Versammlung, wenn der Heilige Geist ihm ein besonderes Signal gegeben hat, sondern außerhalb der normalen Meetings ging er in den Tempel, weil der Heilige Geist sagt, pass auf, lass alles stehen und liegen, was du jetzt machst, jetzt geh in den Tempel. Und da waren wahrscheinlich viele, viele Familien, die da kamen, weil das so die Ordnung war, dass die Familien dann ihr neugeborenes Kind gebracht haben und dem Priester dort gezeigt haben und Gott geweiht haben. So, da waren viele Familien mit kleinen Babys. Und der Heilige Geist sagt, dieses Baby von dieser Familie, das ist, worauf du gewartet hast. Das ist, wofür du gebetet hast. Dieses Baby sah genauso aus wie irgendwelche anderen Babys. Die Windeln haben genauso gerochen wie von irgendwelchen anderen Babys. Da war kein Unterschied. Ja, es war nicht ein Eau de Cologne-Duft aus den Windeln oder sowas, woran man das hätte erkennen können. Oder so ein goldenes Licht um das Köpfchen oder so etwas. Ja, dass man sofort sehen kann, ja, das ist jetzt der Messias. Nein, da war im Natürlichen gar nichts. Aber der Geist sagt, das ist, worauf du gewartet hast. Er konnte den erkennen. Jesus war erwachsen, war schon im Dienst. Und die Pharisäer konnten ihn noch nicht erkennen. Ja. Matthäus 22, 16. Hier ist eine Aussage, die andere über Jesus machen, die sonst sich in vielen geirrt haben. Hier haben sie mal was Richtiges gesagt. Dort sagen die Gegner von Jesus, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst. Denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Und nun, was denkst du? Sie haben verstanden, die Wahrhaftigkeit Jesu hatte ihren Ursprung darin, dass er eine Gesinnung hatte, er lässt sich nicht von Meinungen leiten. Er ist nicht interessiert daran, dass Menschen ihn toll finden, oder er ist nicht beeindruckt davon, dass Menschen ihn ablehnen. Er sucht nicht, Menschen zu gefallen. Wahrhaftigkeit war, weil er dieses Herz hatte, weil er diese Gesinnung hatte. Jesus sagt, ich suche nicht Ehre von Menschen. Und Jesus hat eindeutig, wenn wir seinen Dienst studieren und gerade den Umgang mit seinen Widersachern, Jesus hat nicht seinen Vorteil gesucht, sondern er hat die Wahrheit gesucht. Und deswegen ging er viele Male geradewegs in Konflikte. Wenn er seinen Vorteil gesucht hätte, hätte er sich ganz anders verhalten. Er steuerte geradewegs Konflikte zu, immer wieder, immer wieder. Er wusste, was sie dachten und hat auf das, was sie in ihrem Herzen gedacht haben, reagiert. Hätte doch sagen können, jetzt weiß ich, was sie denken, da ist die Tretmine und ich rede jetzt übers Wetter. Ja? Und Konflikt umgangen. Aber das hat er eben nicht gemacht, sondern ist auf diese Dinge eingegangen. Er suchte nicht Ehre von Menschen, er suchte nicht seinen Vorteil und wir sind seine Nachahmer. Das ist, wie wir lernen sollen zu leben. 1. Timotheus 5, Vers 21, das ist unmittelbar, das gehört zusammen zu dieser Geschichte. Älteste sündigen, das hat sehr viel zu tun mit, was Axel heute Morgen gelehrt hat über Leiterschaft. Hier haben wir den Fall Älteste nicht sündigen, sondern es gibt Probleme, die man nicht lösen kann. Es gibt Klage von verschiedenen Menschen gegenüber einem oder mehreren Ältesten. Und dann ist die Lösung, die das Wort Gottes vorsieht, nicht, die Ältesten sagen, du bist rebellisch, schweig jetzt still, ordne dich unter. Du darfst hier nicht den Gesalbten des Herrn antasten. Ja, das war nicht die Lösung, sondern was war die Lösung? Der Fall war offen, konnte nicht geklärt werden. Der apostolische Dienst kommt und dem wird dieser Fall vorgelegt. Der apostolische Dienst setzt sich hin mit den Leuten, die eine Klage haben. Der setzt sich nicht alleine mit dem Pastor, den es ja sowieso nicht gab, ja, ins Restaurant und sagt, ich helfe dir gegen die Rebellen. Ja, sondern er muss sich hinsetzen und hören, was hat der Älteste zu sagen, was haben die, die eine Klage haben, zu sagen. Und dann muss der apostolische Dienst einen Spruch fällen. Und das heißt, die da sündigen, weise zurecht vor allen. Das schließt die Möglichkeit an, das könnten vielleicht die Ältesten sein oder einer der Ältesten. Vielleicht auch die, die eine falsche Klage vorgebracht haben, dann müssen die zurechtgewiesen werden. So, der Fall ist offen und der apostolische Dienst von außen bringt einen Spruch. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Und jetzt schauen wir den nächsten Vers und da ist genau dieser Punkt wieder. Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christo Jesu und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge, welche Dinge? Klagen gegen Leiterschaft, ohne Vorurteil beobachtest, indem du nichts nach Gunst tust. Also, Paulus sagt, Timotheus, jetzt vergiss mal, dass dieser Älteste, gegen den jetzt Klage ist, dass das dein Freund ist. Vergiss mal, dass er der reiche Mann ist, bei dem du immer verkehrst und in dessen Haus du wohnst und darfst seinen Swimmingpool benutzen und kriegst dort so viel wunderbares Essen. Das spielt jetzt alles keine Rolle. Du darfst das genießen, aber das spielt hier keine Rolle. Du darfst nicht nach Gunst und Vorurteil handeln. Das darf hier nicht reinspielen. Du musst dein Herz rein bewahren und sagen, hier geht es um die Wahrheit und nicht, ja, wenn ich jetzt einen Spruch machen würde, nach wie ich es sehen würde, ist fertig mit Swimmingpool-Genuss. Weil dann gibt es einen Knacks in unserer Beziehung. Ja, verstehst du? So, die Fähigkeit, einen gerechten Spruch zu machen, hängt ab von seiner Herzenshaltung. Wenn das Herz nicht richtig ist, wenn er sagt, du, sowieso werde ich immer zu ihm halten, das ist mein Freund und mir ist egal, was die Leute gegen ihn sagen, das ist mein Freund, der tafelt mir die besten Speisen auf, ich habe den Swimmingpool, ich habe diese riesen Suite und da geht es mir gut und das muss so bleiben. Und deswegen stehe ich automatisch auf seiner Seite. Und diese Dinge sind ja verborgen im Herzen, die sind ja nicht irgendwie so rational irgendwie beobachtbar, sondern es sind Dinge des Herzens. Die Fähigkeit, dass er hier einen klaren Spruch machen könnte, hängt zusammen mit dem Herzen, das frei ist von Suchen nach Vorurteilen, nach Vorteilen oder günstig hier zu bewahren. Das ist, was Paulus sagt. Wenn ich den Menschen noch gefiele, wäre ich nicht Christi Knecht. Wir können nicht Gott dienen, wenn da in unserem Herzen mit diesen verborgenen Wünschen, wir wollen, dass alle nett sind zu uns, dass alle uns anerkennen, dass alle applaudieren, dass alle mit uns zufrieden sind. Wenn damit nicht gehandelt ist, können wir nicht wirklich Christus dienen. Erster Thessalonicher, Kapitel 2. Vers 3, denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, noch aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Und Habsucht muss nicht unbedingt bedeuten, dass man materielle Vorteile hat. Es kann auch Habsucht sein in Bezug auf Anerkennung oder in Bezug auf eine offene Tür für den Dienst. Ich bin in einer Situation gewesen, wo man mir unmissverständlich klar gemacht hat, wie sehr man meinen Dienst schätzt und wie gesegnet man sich fühlt und man möchte unbedingt weiter mit mir gehen, aber da sind diese 2% von meiner Lehre. Und wenn ich davon Abstand nehmen könnte, wenn ich die einfach mal an die Seite legen, also 2%, das ist ja fast nichts. Wenn ich das weglassen würde, dann könnte man mit frohem Gewissen und guten Mutes mit mir weitergehen. Und was machst du dann, wenn du keine feste Anstellung hast und du weißt, das ist eine Stelle, wo du seit Jahren dienst und da gibt es immer gutes Geld? Was machst du dann? Ja. Wir dürfen nicht käuflich sein. Wir dürfen nicht erpressbar sein. Wenn jemand dich schmeichelt und wunderbare Dinge erzählt und dann dir so kommt, du kannst wissen, hier ist der Teufel im Spiel. Und ich bin auf diesen Deal nicht eingegangen. Und ich werde auf solchen Deal nicht eingehen, weil ich nicht käuflich bin oder erpressbar. Und wenn wir Gott dienen wollen, müssen wir in diese Haltung kommen. Gott ist unser Versorger. Gott ist, der uns rechtfertigt. Gott ist, der uns rehabilitiert. Gott ist, der das letzte Wort hat. Und wir können das ertragen und aushalten, dass Menschen uns missverstehen, dass Menschen uns lästern, dass Menschen schlimme Dinge über uns sagen. Das sind Auszeichnungen von Männern Gottes. Das ist normal. Das gehört zu unserem Job dazu. Wir werden noch eine wunderbare Lehre zu diesem Thema hören. Weil wir glauben, dass wir vorbereitet werden müssen auf diese Dinge. Das reine Herz ist die Voraussetzung, um den Herrn zu sehen und damit auch zu sehen, wie er Dinge sieht. Gott hat eine Sicht und er möchte sie mitteilen. Gott hat eine Sicht und er möchte sie gerne mitteilen. Weil wir sollen in seinem Sinne handeln. Okay, ich habe es geahnt, dass es etwas länger sein wird und ich bin noch nicht am Ende. Wir machen jetzt 5 Minuten einfach Luftholpause. Die Luft ist sehr verbraucht hier drin. So, der letzte Punkt war, die Reinheit des Herzens ist der Schlüssel, um nahe zu sein bei Gott, um ihn zu sehen. Matthäus 5, selig die reines Herzens sind. Und in Sprüche, ich glaube 22, gibt es auch noch so ein schönes Wort, wer Reinheit des Herzens liebt und wessen Worte wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Also hier auch diese Reinheit als Voraussetzung, eine Beziehung, eine Freundschaft zu haben mit Gott. Okay, jetzt gehen wir zu einer ganz interessanten Schriftstelle, Judas. Ich hatte schon zitiert, aber nicht gelesen, am Anfang Judas, den Anfang, wo es heißt, für den Glauben zu kämpfen, und da haben sich Leute eingeschlichen und die bringen eine falsche Gnadenlehre, und das ist genau das Problem jetzt in der Endzeit. Eine Gnadenlehre ohne Furcht Gottes, die dazu dient, dass eine Lizenz für Sünde da ist und nicht die hilft, Furcht des Herrn zu entwickeln. Aber jetzt will ich Vers 16 lesen. Und der ganze Judasbrief redet davon, diese Leute, die diese Unruhe bringen, diese Verführung bringen, dieses Durcheinanderbringen zu beschreiben. Diese sind Murrende, mit ihrem Lose Unzufriedene. Es gibt Menschen im Reich Gottes, die sind unzufrieden darüber, dass sie nicht so viel Macht, so viel Einfluss, so viel Popularität haben, wie sie gerne hätten. Und sie sind mit ihrem Schicksal, mit ihrem Los unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit ist eine ganz gefährliche Angelegenheit. Die nach ihren Lüsten wandeln. Ihr Mund redet stolze Worte. Und vorteilshalber bewundern sie Personen. Sie bewundern Personen. Das ist was anderes als zu sagen, Mann, ich bin durch deinen Dienst wirklich gesegnet, es hat mir geholfen. Das ist ein Bewundern, wo man für sich etwas haben will. Das ist Schmeicheln. Und das kommt aus einem unreinen Herzen. Sie bewundern die Personen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christi zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen Lüsten der Gottlosigkeit wandeln. Da sind Dinge in ihrem Herzen, starke Begierden, die ans Kreuz gemusst hätten, aber sie wandeln danach. Also sie gehen damit nicht um, wie Gott möchte, dass sie damit umgehen sollen, und kommen nicht vorwärts in der Heiligung, sondern sie leben diese Bestrebungen aus. Und wenn wir hier Lüste lesen, bitte lass uns nicht immer nur an den sexuellen, unreinen Bereich denken. Ja, das können Lüste sein nach Ehre, nach Macht, nach Anerkennung und solche Dinge. Okay. Diese sind es, die sich absondern. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Und dieser letzte Teil gibt uns einen gewaltigen Schlüssel. Natürliche Menschen, wenn du das nachschaust im Lexikon, es bedeutet dort eigentlich seelische Menschen. Seelische Menschen. Die Bibel redet von seelischen Christen. Das sind Christen, die sind von Neuem geboren, aber sie haben es verpasst oder sie haben sich geweigert oder waren darin nachlässig oder haben aufgehört, der Führung des Heiligen Geistes zu folgen und mit den Regungen der Seele so umzugehen, wie sie es hätten tun sollen. Und deswegen werden sie nicht vom Heiligen Geist bestimmt, sondern von ihrer Seele. Sie sind nicht in der Disziplin des Heiligen Geistes. Sie nehmen die Warnungen, die Überführung des Heiligen Geistes nicht mehr wahr und lassen sich da innerlich vom Heiligen Geist nicht zurechtbringen. Jetzt lassen Sie zu 1. Korinther Kapitel 2 gehen. Das ist eine ganz wichtige Passage, wo der Dienst des Heiligen Geistes beschrieben wird als Geist der Offenbarung. Das heißt, der uns die Dinge der geistlichen Welt zeigt und nahe bringt und erklärt und real macht. Das ist der Dienst des Heiligen Geistes als Geist der Offenbarung. Vers 9, 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist. Was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Hier steht, dass es Dinge gibt, die hat Gott bereitet für uns. Und die kann man nicht auf die normale Art sonst Dinge kennenlernen. Wenn du was wissen willst über Pilze, dann kaufst du dir ein Pilzbuch, dann schlägst du nach und dann gehst du mit dem Pilzbuch in den Wald und weißt du, aha, das ist ein schmackhafter Pilz und Vorsicht, der ist gefährlich. Ja, du lernst durch Erfahrungen, du lernst durch Sinneseindrücke, wenn du nicht weißt, ist das ein Schwammpilz, der ist genießbar oder nicht, du musst ihn nur essen, es gibt nur zwei Schwammpilze, die ungenießbar sind und die sind bitter auf der Zunge, dann weißt du sofort, das ist ein Satansröhrling, heißt auch übrigens so, ja, und den nimmst du dann nicht ins Körbchen. Ja, Durch Sinneserfahrungen lernst du. Ja? So lernt man alles. So lernt man Fahrrad fahren, so lernt man Flöte spielen, so lernt man Pilze unterscheiden oder wie auch immer. Durch Erfahrungen, durch Dinge, die man wahrnimmt. Und Auge und Ohr sind die primären Kanäle, durch die wir lernen. Deswegen leben wir in einer audiovisuellen Gesellschaft. Man lernt durch das, was man sieht und durch das, was man hört. Die anderen Sinne sind weitaus weniger beteiligt. Aber beim Satansröhrling macht auch der Geschmack sehr viel Sinn, weil das so bitter ist, dass du das sofort ausspucken wirst. Und wenn es trotzdem in der Pfanne ist, wirst du die Pfanne sofort ins Klo runterspülen, weil das ein Stückchen die ganze Pilzgericht versaut hat. Ist so. Also hier gibt es eine andere Form von Lehren, von Lernen, ja, nicht durch die natürlichen Sinne, ja, sondern durch den Heiligen Geist, der unsere geistlichen Sinne gebraucht. Uns aber, Vers 10, hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Und dann nochmal im Klartext, Vers 12, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Der Heilige Geist will uns den Himmel zeigen. Der Heilige Geist will uns das Privileg zeigen. Wir dürfen Freunde Gottes sein. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wir haben einen mächtigen Erlöser. Der Heilige Geist will uns zeigen, das Vorrecht, dass wir den Namen Jesu gebrauchen können, das Blut Jesu und so weiter. Habt ihr übrigens heute Morgen gemerkt, wie vom Heiligen Geist geleitet, durch Lieder und dann durch Gebete, wir das Blut geehrt haben und wie der Heilige Geist gekommen ist? Wo das Blut geehrt wird, kommt der Heilige Geist. Und das ist ein Zeichen des Abfalls, dass viele Gemeinden nicht mehr mit dem Blut zu tun haben wollen. Weil sie sagen, das verstehen die Fremden nicht. Und mit dem Blut, und dann denken, habt ihr eine blutrünstige Religion? Oder was seid ihr für komische Leute? Das ist doch eklig und das macht man doch nicht. Ja, wir brauchen das Blut. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Vers 14, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Und dieses Wort ist wieder genau das gleiche, ein seelischer Mensch kann die Dinge des Geistes nicht empfangen. Der hört, aber er versteht nicht. Es macht nicht Klick, es passiert nichts in ihm. Es ist keine Offenbarung in ihm. Weil Offenbarung kommt durch den Heiligen Geist. Und er hat entschieden, ich folge meinen Gefühlen. Ich folge meinen inneren Eindrücken. Ja? Und dann wird er ermahnt und sein innerer Eindruck ist, das ist jetzt mein Feind. Er ist nicht imstande zu sagen, hey, die Ermahnung war berechtigt. Und die Ermahnung ist der Beweis, dass er mein lieber Bruder ist. Er geht nach den Gefühlen. Ja? Ein seelischer Mensch geht nach seinen Gefühlen, geht nach seinen eigenen Ideen. Und je länger er das tut als Christ, umso mehr entfernt er sich von der Realität. Je länger er das tut, umso mehr entfernt er sich von der Realität. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Es ist meine Torheit. Er kann es nicht erkennen. Weil er so gewohnt ist, nach seiner Seele zu gehen. So gewohnt ist, in allen Fragen sein Gefühl an erste Stelle zu setzen. Nicht die Wahrheit, sondern sein Gefühl. Und er glaubt irgendwie, er hat diese Täuschung, ja, ich fühle das doch, dann muss das doch wahr sein. Aber wir alle wissen, da muss man nicht mehr Seelsorger sein. Es gibt Menschen, die haben eine riesige Gewissheit in sich, dass sie nichts taugen und nie was werden und dass sie die Allerschlimmsten sind. Und das ist eine Realität, die sie erleben, aber trotzdem ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Aber sie erleben das als eine ganz starke innere Realität. Und wenn sie entdecken, hey, das ist eine Lüge, kann der Weg kommen, dass sie sich von distanzieren und dass sie da rauskommen. Der seelische Mensch kann das alles nicht. Er hält das alles für wahr. Er wird betrogen von seiner eigenen Seele. Jakobus 3, Vers 15. Dort ist von dem Gegensatz der menschlichen und der göttlichen Weisheit die Rede. Und in Vers 15 wird die Weisheit beschrieben, die nicht von Gott kommt. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Es gibt im Volke Gottes eine Weisheit, die hört sich ganz fromm an und die kommt nicht von Gott. Und sie kommt von der Erde und sie wird transportiert durch seelische Menschen. Dieses Wort sinnlich ist auch dasselbe Wort seelisch. Von der Erde, seelisch und teuflisch. Das heißt, ein seelischer Christ, wenn er weitergeht und unterstellt sich nicht der Zucht des Heiligen Geistes, früher oder später wird er, obwohl er sich dazu nicht extra entschließen muss, er wird Opfer von dämonischen Einflüssen. Er wird von dämonischen Einflüssen Dinge geoffenbart bekommen, gezeigt bekommen. Es gibt dann alle möglichen Dinge, falsche Geistesgaben, falsche Visionen, falsche Erfahrungen mit Gott und so weiter, die alle nicht wirklich echt sind. Es gibt satanische Fälschungen. Ja, und wie schützen wir uns davor? Indem wir nicht erlauben, von der Seele bestimmt zu werden. Philipper 2, wir sollen nicht nach eitler Ehre trachten. Aber wenn dieses Bestreben, ich will meinen Dienst tun, um gesehen zu werden, um anerkannt zu kommen, wenn mir das gar nicht bewusst ist, wie kann ich dieses Gebot erfüllen? Wie kann ich tun, was Paulus sagt, nicht nach eitler Ehre trachten, wenn ich das gar nicht merke? Die einzige Antwort ist, ich brauche Offenbarung über das, was da in mir vorgeht. Gott muss es mir zeigen. Gott muss es zeigen. So hinter diesem kleinen Gebot, diesem halben Satz, steht diese ganze Lehre von Gott macht das Verborgene unseres Herzens offenbar. Gott zeigt uns Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, dass sie da sind. Das sind Motive und Wünsche und Antriebe, von denen wir wissen, dass es die gibt bei anderen. Aber das hat mit uns nichts zu tun. Das wissen wir. Weil wir haben ja schon reingeschaut in unser Herz, wir haben es nicht gesehen. Das ist eine Riesentäuschung. Wenn wir denken, wir schauen unser Herz an, wir sehen nichts, also ist nichts da. Wir sehen nur das, was Gott in seiner Gnade uns offenbart hat. Und wenn er dir nicht schriftlich gegeben hat, dass das alles ist, was da zu offenbaren ist, geh lieber davon aus, es folgt noch etwas. Nach Salamitaktik. Scheibchen für Scheibchen, wie wir es vertragen können. Zwischendurch brauchen wir Ruhepausen, müssen unser Glauben aufbauen, dass wir immer noch wertvoll sind, dass wir immer noch geliebt sind, dass Gott immer noch lächelt. Ja, wir brauchen Glauben. Gott braucht diesen Glauben nicht. Er sieht diese Dinge, bevor wir uns bekehrt haben und hat zu uns Ja gesagt. Aber wenn er uns dann diese Untiefen in unserem Herzen offenbart, wir müssen jetzt mal Luft holen und sagen, Herr, verstärke den Grund unter meinen Füßen. Ich bin immer noch angenommen. Ja? Weil ganz tief im Herzen unsere Annahme immer noch funktioniert nach unserem Gutsein. Nach wie wir es richtig gemacht haben. Und das ist ein Prozess. Und jemand hat mal gesagt, das ist wie eine Zwiebel. Eine Schicht nach der anderen. Und wir wissen nicht, ob wir schon fertig sind. Ob wir schon am Ende sind. Ja? Da gibt es Bereiche. Und da will Gott rein. Und wir dürfen nicht so naiv sein und denken, ja, sowas gibt's bei mir nicht. Ich weiß, wie Gott anfing, in diese Dinge hineinzugehen in meinem Leben. Ich habe es, glaube ich, viele Male erzählt, aber damit die Sache anschaulich ist, mache ich es auch heute. Als der Herr in diese Bereiche hineinging, diese verborgene Motivation des Herzens, das war für mich so ein Schock. Und wenn du mich, bevor das passiert ist, gefragt hättest, ist da etwas in dir, wo du deinen Dienst missbrauchst, um zu fischen, Anerkennung und Ehre und Lob von Menschen? Ich hätte gesagt, nein, ich diene doch Gott. Ich bin im vollzeitlichen Dienst, ich bin Pastor, was denkst du? Ich diene doch Gott. Ich kann dir ein paar aufzählen, die das machen, aber ich mache das nicht. Ja. Wir hatten die Gewohnheit, nach dem Gottesdienst in die Pizzeria zu gehen und da haben wir gesessen. Ihr kennt schon alle die Geschichte, ne? Aber für die, die auf CD hören und noch nicht kennen, muss ich das jetzt erzählen. Und war schöner Gottesdienst, gesalbt und wunderbar und herrlich und Gott war da und es war fantastisch. Und Wir haben es alle genossen. Und dann hatte ich aber dummerweise noch Dinge im Büro zu tun und habe zu meinen Freunden gesagt, geht ihr schon mal. Ja, und ich komme danach, wenn ich meine Dinge erledigt habe. Und dann habe ich alles ganz schnell gemacht und wollte unbedingt dann auch in die Pizzeria. Und als ich aus dem Haus ging, alles fertig hatte, ich ging aus dem Haus, schloss die Tür ab, sprach in mir absolut glasklar hörbar eine Stimme. Und hat mich gefragt, Hartwig, warum beeilst du dich so? Ganz, ganz klar. Und ich habe mich mehr über die Frage gewundert, als über die Tatsache, dass da in mir einer redet. Ja, das war die Frage, fand ich irgendwie so komisch. Ja, ja, wieso beeile ich mich so? Weil ich muss hier Sachen erledigen und die Freunde sind in der Pizzeria und ich will da jetzt halt auch hin. Und als ich über die Frage nachdenke, in einem Augenblick, wie Schuppen fiel mir das vor den Augen, der einzige Grund, warum ich so schnell in die Pizzeria will, ich will am Tisch bei meinen Freunden sitzen und von ihnen hören, was für ein wunderbarer, gesalbter Prediger ich bin. Und wenn sie das nicht sagen würden, ich könnte das Gespräch lenken auf den Gottesdienst und auf die Dinge, die da waren, und ich würde das rauskitzeln aus ihnen. Ich hätte da Möglichkeiten. Das fiel mir in einem Augenblick wie Schuppen von den Augen. Wenn du mich 10 Minuten vorher gefragt hast, sag mal, Trachten nach Menschenehre, ist das ein Thema bei dir? Ja, nein. Bei dem ja, bei dem, aber bei mir, nein. Und dieses Ereignis war der Anfang in den nächsten Tagen und Wochen, wo Gott mir über Dinge die Augen aufgetan hat, von denen ich nicht wusste, dass es die in meinem Leben gab. Und ich habe gesehen, meine Lieblingssünde am Montag war, das war immer mein Pastorensonntag, ja, der Montag. Meine Lieblingssünde war, in Gedanken noch einmal alles durchzugehen und zu genießen und mich darin zu baden, wie wunderbar gesalbt ich war und wie ich gepredigt habe. Und das war schon wie ein Engel und das war so gewaltig und so groß und so fantastisch. Und ich habe den Film immer vor- und rückwärts laufen lassen und genossen, was für ein herrlicher Mensch ich bin. Und Gott hat mir gezeigt, wie eklig das ist. Ja, hat mir gesagt, was für ein Heuchler ich bin. Ja, vor dem Gottesdienst bin ich ein kleines Würstchen und zittere und habe Wackelknie und sage, Herr, ohne dich kann ich nichts und bitte sei mit mir. Und wenn du nicht kommst, dann wird es eine herrliche Katastrophe werden. Ich brauche dich so sehr und ohne dich geht's nicht. Komm und hilf du mir. Und dann kommt er, dann hilft er mir und dann hinterher, dann sage ich, hab das wieder alle gesehen. Ja, wisst ihr, wer hier der große Prediger ist, der Gesalbte. Wir sind imstande, heilige Dinge zu nehmen, um unseren Namen groß zu machen. Und das ist eklig für Gott. Das ist eklig. Und das will er nicht haben. Und das entehrt ihn, weil wir ihm nicht die Ehre geben. Ja, erst sind wir ganz schwach, da sind wir in der Wahrheit. Aber dann gebraucht er uns und statt dass wir hingehen, sagen Gott, du warst herrlich, du warst wunderbar und du hast die Salbe gegeben, weil du dein Volk ernähren willst. Du hast deinen Heiligen Geist fließen lassen, weil da Menschen in Fragen und in Nöte sind und weil Menschen etwas vom Himmel brauchen. Deswegen hast du den Heiligen Geist gegeben und damit hast du bewiesen, dass du groß bist. Ja? Ich benutze immer das Bild vom Kellner. Gestern oder heute war es, habe ich die Frau, die das Essen bringt, gestern war es mit dem Cordon Bleu, ja, kam sie am Tisch vorbei und ich sage, bitte, einen lieben Gruß an die Küche, es war exzellent. Ja. Und weißt du was, diese Frau hat verstanden, dass ich nicht sie gemeint habe. Die ging nicht weg und hat gesagt, wow, was bin ich hier für eine prächtige Kellnerin oder Servierdame oder so, sondern sie sagt, ich werde es der Küche ausrichten. Das Lob kriegt die Küche, nicht der Kellner. Und wenn wir Diener Gottes sind, wir sind Kellner. Und wenn jemand sagt, es war wunderbar, dann meinen sie die Küche und nicht den Kellner. Ja. Wahrscheinlich der Esel, der da Jesus getragen hat und alle applaudiert und hat auch gedacht, wow. Ja. So viel Ehre auf einmal. Ja. Endlich begreifen sie es, ja, dass ich ja der beste Esel in der ganzen Umgebung bin. Ja. So, in diese Bereiche muss Wahrhaftigkeit rein. Ja? Und das hat etwas zu tun mit unserem Herz, mit unserem Motiv 4. Hebräer 4, Vers 12 und 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes. Und ein Richter, hier haben wir wieder das Wort, diesmal als Substantiv, vorher war es immer als Verb, ja, richten, krino heißt richten, unterscheiden, und hier ist der Richter. Ein Richter von was? Das Wort Gottes ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das Wort Gottes will so in uns leben und wir sollen es so in uns leben lassen, dass es frei arbeiten kann, dass es sein Werk tun kann. Und was ist das Werk, was es tut? Es richtet Gedanken und Gesinnungen des Herzens, Motive, Absichten. Warum tun wir, was wir tun? Und es reicht nicht aus, dass wir die richtigen Dinge tun, sondern wie Paulus sagt, wir sollen die richtigen Dinge mit der richtigen Gesinnung tun. Tut nichts oder aus eitler Ehre, um eitler Ehre willen. Also wir können Dienst tun, Lobpreis predigen, Kinderdienst oder mit dem Körbchen rumgehen für das Opfer oder irgendetwas. Wir können Dienste tun und gebrauchen das den Dienst, um uns gut zu fühlen, um uns zu erheben über andere. Das ist Wahnsinn, aber das ist so. Und da will Gott rein. Und da will er durch das Wort Gottes uns freisetzen von diesen Täuschungen des Herzens. Und Täuschungen bedeutet, wenn Gott sie nicht offenbart, wissen wir gar nicht, dass es sie gibt. Gott muss uns die Augen auftun. Und eins, was wir tun können, um da Klarheit zu bekommen, ist, dass das Wort Gottes in uns wohnt. Und dann wird das Wort Gottes anfangen, unsere Absichten zu beurteilen. Nicht uns zu verdammen, sondern zu beurteilen. Und dann stellen wir uns auf die Seite Gottes. Wir stellen uns auf die Seite der Wahrheit. Wir stimmen mit Gott überein und wir nennen Sünde Sünde. Und so kommen wir in mehr Klarheit und in mehr Freiheit. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Die Seele gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. 1. Petrus 2, 22. Die Seele gereinigt durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Der Heilige Geist kommt und überführt von Selbstmitleid und wir entdecken, Selbstmitleid ist eine Form, dass wir uns belügen. Wir tun so, als keiner versteht uns und wir sind ganz alleine und Gott hat uns verlassen und nur wir haben jetzt noch hier uns und wir können uns trösten, sonst ist da kein Trost da weit und breit. Und das fühlt sich so schön an. Alle sind böse und du bist gut. Das fühlt sich schön an. Es ist eine Lüge. Und wenn der Heilige Geist uns die Augen auftut, dann sehen wir die Lüge. Und dann können wir diesem schönen Gefühl, weil es ein falscher Trost ist, Nein sagen. Und wir können sagen, das fühlt sich schön an und daraus habe ich viele Male meine Stärkung bezogen. Aber es ist ein Trost, der mir nicht gut tut. Es ist ein Trost, von dem ich nicht nehmen darf. Ich sage dazu Nein. Die Wahrheit soll in das Innere hineinkommen. Epheser 5, und ich hoffe, ihr seht alle noch den Zusammenhang. Was hat das zu tun mit der Fähigkeit zu beurteilen? Wenn da ein Nebel in uns ist, wenn wir getäuscht sind von Dingen unseres eigenen Herzens, wenn wir seelische Regnungen für Heiligen Geist halten, wir können das Wirken Gottes nicht unterscheiden. Wir können nicht sagen, das ist Gott oder das ist nicht Gott. Wir sind im Durcheinander. Wir sind im Nebel. Vers 8. Einst wart ihr Finsternis, jetzt seid ihr Licht im Herrn. Das ist kein Gebot, das ist eine Beschreibung, was wir sind. Wir sind Licht im Herrn. Und diese Tatsache verlangt jetzt eine Konsequenz. Wandelt als Kinder des Lichts. Also wir sind Licht. Ja, wir sind herausgenommen aus dem Reich der Finsternis, versetzt in das Reich seiner Liebe. Wir sind Licht, aber damit wir davon auch was haben und sich das auswirkt, sollen wir als Kinder des Lichts wandeln. Ich lasse einmal den Einschub weg und dann in Vers 10 heißt, wie wandeln wir als Kinder des Lichts? Indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Wovon redet er? Von Dingen in uns. Sondern stellt sie vielmehr bloß, denn was heimlich von innen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wach auf, der du schläfst, und stehe auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Wir wandeln im Licht, indem wir prüfen, was da sich in uns an Gedanken, Regungen und Gefühlen abspielt, und wir übernehmen die Seite der Wahrheit und wir beurteilen Dinge. So zum Beispiel, wir werden ermahnt und da ist diese Tendenz, ist jemand hier, der sagt, Halleluja, so viel Ermahnung wie möglich, ich liebe Ermahnung, das ist so wunderbar, das sind meine schönsten Gefühle. Ist hier jemand von dieser Art? Nein, Ermahnung ist nicht angenehm. Aber wir haben die Entscheidung zu sagen, das ist Liebe. Oder wir können sagen, hey, siehst du mal wieder, jetzt haben sie wieder bewiesen, wie sie gegen mich sind. Wir können entscheiden. Aufgrund der Wahrheit oder aufgrund der Gefühle. Wir können eine Entscheidung treffen. Und wir können sagen, diese Gefühle, die ich jetzt habe, fühlen sich sehr real an, sind eine Lüge. Ich mache mich nicht damit eins. Ich glaube der Wahrheit. Und so verlieren Lügen in uns ihre Kraft. Wir wandeln im Licht. Ja? Du ärgerst dich über jemanden, ja? Dann geh vor Gott und frage, okay, was ist es? Warum ärgere ich mich jetzt? Ja? Und Gott wird uns zeigen. Gott will in diesen Dingen können wir eine Menge lernen über uns selbst. Ja? Wir wandeln als Kinder des Lichts, indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und wir machen keine Gemeinschaft, wir haben keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern wir stellen sie bloß. Wir sagen, da ist das Selbstmitleid, da ist die Lüge der Ablehnung, da ist dies, da ist das. Wir nennen das Ding beim Namen und wir distanzieren uns davon. So nimmt das Licht in uns zu. Das ist der praktische Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Was auch oft noch schneller Frucht bringt, wenn wir dann in Situationen gemäß dem Wort Gottes handeln, obwohl wir uns überhaupt nicht danach fühlen. Das Wort Gottes sagt, in allen Situationen danken. Ja, wenn schlimme Dinge passieren, dann zu danken. Wer das zum ersten Mal tut, der erlebt so einen Aufstand in sich. Was, bist du wahnsinnig? Jetzt willst du auch noch danken? Ja, alles geht schief und jetzt bist du völlig durchgedreht. Jetzt willst du auch noch danken. Ja, Gott sagt, wir danken in allen Situationen. Ja, weil durch Danken bleiben wir in Verbindung mit Gott. Durch Danken bleiben wir in Unterordnung unter Gott. Wir erklären immer noch die Wahrheit. Gott ist Gott, er hat alles unter Kontrolle. Und er wird alles gut machen, egal wie es im Moment ist. Wir sind nicht aus seinem Blickfeld geraten, wir sind nicht verlassen. Gott ist immer noch da und seine Art, mit uns umzugehen oder sein Herz für uns hat sich nicht verändert. Wir danken ihm dafür, dass er immer noch der gleiche ist und dass er für uns ist. Ja? Und so gehen wir mit den Dingen um, wo die Seele uns manipulieren will, wo die Seele uns in eine Richtung prägen will, die nicht gut ist. Ja? Ob das jetzt Ablehnung ist oder nimm eine andere Sache, Angst. Ja? Was sagt das Wort Gottes? Wir sollen die Wahrheit reden in Liebe. Die Wahrheit reden in Liebe. Ja? Aber viele Male gibt es Situationen, wo wir wissen, was die Wahrheit ist und wir sagen es nicht, weil wir Angst haben vor Konsequenzen. Sagt das Wort Gottes, ach, wenn du Angst hast, dann setz mal diesen Vers außer Kraft, dann gilt der nicht. Nein, wir können uns nicht hinter unserer Angst verstecken. Wir können nicht sagen, ja, ich hätte es sagen wollen, aber ich konnte nicht, weil ich Angst hatte. Und Gott sagt, naja, gut, dann. Ist das in Ordnung so? Nein, wir reden die Wahrheit in Liebe. Und Gott erwartet manchmal, dass wir Dinge sagen, obwohl wir Angst haben davor, vor den Konsequenzen. Ich werde das nie vergessen, das ist viele, viele Jahre her. 15 Jahre. Ich war in einer schwierigen, bedrängenden Situation und ich ging zu meiner Frau und habe gesagt, also ich habe den Eindruck, der Herr will, dass ich gegenüber meinem geistlichen Leiter zwei Dinge ausspreche und anspreche. Und ich habe Riesenangst, wenn ich das tue. Ich habe solche Angst, ich könnte alles verlieren. Und ich sage, was soll ich machen? Ich bete und immer wenn ich bete, ist das ganz klar, diese beiden Dinge soll ich ansprechen. Und dank sei Gott für meine Frau, sie hat gesagt, warum willst du es tun? Ich sage, weil Gott das von mir will und weil das eine Möglichkeit ist, dass Hilfe kommt auch für meinen geistlichen Leiter. Und sie sagt, dann mach es. Ich sage, es kann sein, dass ich alles verliere. Mach es. Und ich hab's gemacht. Und ich habe alles verloren. Und ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für diesen Rat. Und ich musste durch eine Situation gehen, wo ich mit Ausnahme meiner Frau alle Freunde verloren hatte. Zwei kamen dann hinterher wieder zurück, aber alle meine Freunde habe ich in einer Situation verloren. Meinen guten Namen verloren, meinen Dienst verloren, alles verloren. Aber so viel mehr später wieder bekommen, so viel mehr, dass ich sage, Halleluja, ich bin gesegnet, es hat sich gelohnt, ich bin frei, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's herrlich ungeniert, Halleluja. Die Wahrheit reden in Liebe. Ja, aber ich hatte doch Angst. Okay, und dann? Es ist kein Problem, dass wir Angst haben, aber darf die Angst bestimmen, ob wir reden oder ob wir nicht reden? Beugen wir uns und sagen, Angst bestimme du. Oder in Anbetracht von Angst, mit wackelnden Knien, tun wir, was Gott von uns will. Und dann sind wir nicht besonders kühn und besonders stark und besonders freimütig und besonders sicher, aber wir tun, was Gott gesagt hat. Und wir gehen dadurch und er segnet uns und er hilft uns. Und er tut in uns ein Werk, wenn wir die Wahrheit reden in Liebe. Und wir werden von tief sitzenden Ängsten freigesetzt. Gott gibt solche Situationen. Er weiß, manche Dinge können nicht mit einem Gebet erledigt werden. Sondern wir sagen, Herr, ich will von dieser Menschenfurcht frei werden. Und er sagt, wunderbar, will ich auch, ich helfe dir. Und dann macht er nicht so und dann ist es weg, sondern er kreiert eine Situation. Und in der Situation musst du einfach nur tun, was er sagt. Und dann stirbst du. Aber es gibt eine Auferstehung. Wir glauben an den Gott der Auferstehung. Und in neuen Dimensionen geht es weiter. Wir werden niemals die Verlierer sein, wenn wir tun, was Gottes Wort sagt. So, bitte seht den Zusammenhang. Denkt nicht, im zweiten Teil habe ich über was ganz anderes geredet. Der zweite Teil war die Anleitung, wie Gott in uns eine Ordnung aufrichtet. Wie Gott schafft. Und je mehr Klarheit in uns ist, umso mehr sind wir in der Lage zu unterscheiden, ist das von Gott oder ist das nicht von Gott. Ja. Der innere Zustand ist der Schlüssel, um Dinge um uns herum zu beurteilen. Und wir alle werden das brauchen. Weil es reicht nicht aus, dass wir uns an jemanden dranhängen, von dem wir denken, der hat irgendwie Klarheit. Das reicht nicht aus. Wir selber müssen von Gott geleitet sein. Und wir müssen wissen, was ist der Weg Gottes? Was ist von Gott? Welche Lehre, welche Salbung, welche Musik, welche Filme? Was ist von Gott? Was ist ihm wohlgefällig? Und was ist ihm eklig? Wir müssen das wissen. Und das geht nicht, indem wir Listen im Internet schauen, welche Dienste sind noch okay. Ja, weil wer hat diese Listen angefertigt? Ist der klar? Aber der Heilige Geist ist da und er wird uns in alle Wahrheit leiten. Und jetzt ist die Zeit des Trainings, des Übens. Und viele Dinge, die uns passieren, sind aus Gottes Sicht einfach nur eine Übung, um in dieser Klarheit zuzunehmen, um da hineinzukommen. Dass wir erkennen können, was ist der gute, vollkommene Wille Gottes. Halleluja. Vater, wir danken dir für dieses unschätzbare Geschenk, dass da dein Heiliger Geist in uns Wohnung genommen hat. und dass er unser Lehrer sein will und uns über nichts, was wichtig ist für uns, im Unklaren lassen will und uns lehren will, zu unterscheiden Böses und Gutes. Das, was von dir kommt oder was ein schäbiges, billiges, zerstörerisches Imitat ist. Und wir wollen dich kennenlernen, Heiliger Geist. Wir wollen vertrauter werden mit dir. Wir wollen dir Raum geben, dass du dein Werk in uns tun kannst, dass wir deine Regungen deutlicher in uns wahrnehmen. Deine Warnungen, aber auch deine Ermutigungen. Wenn andere aus einem falschen Geist uns warnen, wir immer noch spüren, nein, mein Sohn, meine Tochter, das ist der Weg, den ich dir geboten habe. Geh den weiter, der ist richtig. Ob du verstanden wirst oder nicht, ob man dich ausbuht oder ob man applaudiert, ich bin mit dir, geh diesen Weg. Wir brauchen diese Klarheit. Wir brauchen diese Gewissheit. Wir brauchen diese Festigkeit, um zu widerstehen dem Geist der Einschüchterung, zu widerstehen der Verunsicherung, zu widerstehen den Listen des Feindes, die uns den Boden unter den Füßen wegziehen wollen. Heiliger Geist, wir möchten dich mehr kennenlernen. Wir möchten dir Raum geben. Wir möchten erleben, wie du dich in uns bewegst und äußerst, wie du uns ermutigst und warnst, wie du uns auf Dinge aufmerksam machst, wie du uns Gefahren zeigst, die da erscheinen. Wir möchten dich erleben, wenn wir von Büchern, von Filmen, von Lehren, von Strömungen, von Gemeinden, von Richtungen hören. Wir möchten hören, was ist dein Kommentar? Sagst du, go for it, das ist für dich, da lehre ich dich Neues, da tränke ich dich mit frischer Speise vom Himmel, das ist, was ich für dich habe. Oder sagst du, Hände weg, rühr es nicht einmal an. Nicht in Gedanken, nicht in Fantasie, nicht in Handeln. Rühr es nicht an. Wer Unreines nicht anrührt, das ist der, der Gott sehen wird, der Gott erleben wird. Und Herr, da sind so viele Dinge um uns herum. Und vielleicht manche Dinge sehen wir noch nicht. Lass uns sehen, wie du siehst, damit wir durch die kommenden Jahre unbeschadet an deiner Seite durchgehen. Und egal wie die Massen jubeln, wir wissen, das ist deine Sicht, das ist deine Meinung, weil wir geübte Sinne haben, durch Training, jahrelanges Training, Böses und Gutes zu unterscheiden. Darum bitten wir dich und diesen Segen wollen wir haben. Und wir wollen Schritte gehen, um in diesem Segen zuzunehmen. Wir danken dir für deine Hilfe. Amen. Amen.